Die Frage ist eigentlich eher, hören wir ihn jetzt überhaupt noch?
Nö. Anscheinend nicht. Gut, das ist nur eine ganz schlechte Lösung. Also dann bin ich doch wieder dafür, dass wir es wieder einstecken. Marius, magst du mal was sagen?
Ja.
Gut, wir hören dich jetzt auch wieder.
Okay. Aber immer noch in schlechter Qualität.
Ja, schlecht ist es nicht. Es ist halt nur nicht, ne? Ich muss mal gucken, was ich da mit dem Audacity noch drehen kann, ob ich das noch ein bisschen aufpeppen kann. Aber weißt du was? Dann ist das einfach so. Ich finde das jetzt tatsächlich, wenn mal jemand zu Gast ist, auch nicht so schlimm. Ich weiß nicht, Sabrina, wie siehst du das?
Ich habe schon schlechtere Podcasts gehört, also von daher.
Ich habe sowieso schon schlechtere Podcasts als unseren gehört, von deswegen, das ist überhaupt keine Frage.
Nein, auch mit schlechterer Tonqualität, meine ich. Das ist halt dann so. Es ist dafür halt mal was Besonderes.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Hallo Marius.
Hallo
Marius.
Hallo Kaya. Hallo Sabrina.
Ja, wie ihr merkt, wir sind heute nicht alleine. Wir haben heute einen Gast bei uns zu Besuch.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ihr mich hier in dem Podcast als Gast aufgenommen habe für heute.
Du hast dich ja in Anführungszeichen freiwillig gemeldet. Marius, magst du einfach mal erzählen, was du von Ted Williams kennst und wie du zum Podcast gekommen bist? Vielleicht hast du ein bisschen Lust, darüber zu erzählen, was dich zu Ted Williams oder allgemein zur Fantasy-Literatur treibt.
Oha. Also was mich zur Fantasy-Literatur gebracht hat, war mein bester Freund in der Grundschule. Also der hat mir einfach dann irgendwann angefangen, Bücher auszuleihen, die er gelesen hat. Und dann war halt viel Fantasy dabei, besonders hier Wolfgang und Heike Holbein, Der Greif, Unterland, Märchenmond. Also das habe ich dann viel gelesen. Und
ja, kenne ich alles.
Dann irgendwann, als ich dann älter wurde, mit 12, 13, hat er mir dann auch Bücher von Ted Williams ausgeliehen. Und da war dann halt der Drachenbeinthron dabei und dann war ich hooked. Ich habe dann von Ted Williams halt das Geheimnis der großen Schwerter erst gelesen, dann Otherland und dann war erstmal Schluss. Also dann war das, was er bis dahin veröffentlicht hatte, hatte ich dann gelesen. Dann hatte ich irgendwann noch Krieg, War of the Flowers gelesen, Deutsch, der Blumenkrieg oder Krieg der Blumen, ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, der Blumenkrieg.
Wie das
war, du liest inzwischen ja sehr viel Englisch, ne? Wenn ich das
genau lese halt auf. Ich habe dann Shadow March, war dann das erste, was ich von Ted Williams auch Englisch gelesen habe. Einfach, weil es früher verfügbar war, weil die auch früher als Taschenbuchformat verfügbar waren, die Bücher. Und das dann einfach günstiger ist. Und ich versuche mal dran, das so chronologisch hinzukriegen, wann ich angefangen habe, mit Ted Williams zu lesen. Und das muss so echt um die 2000er gewesen sein. Also schon über 25 Jahre auch sein. Eine lange Zeit für mich.
Ja, ich kann mich erinnern, dass ich 2004, glaube ich, auf einer Lesung von Ted in Münster war. Das war auch zu einem der deutschen Erscheinungstermine von einem der Shadow March Bücher. Aber ich weiß nicht mehr welches. Aber Shadow March war ja dann das nächste große, was dann kam. Wie findest du denn jetzt so du hast ja die Kinder des Seefahrers auch schon gelesen. Wir wollen da ja auch nicht spoilern oder so. Aber wie hat dir die Rückkehr nach Ostenart gefallen nach dieser langen Zeit?
Kinder des Seefahrers habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Das habe ich hier noch rumliegen. Tatsächlich schiebe ich das ein bisschen vor mir her, weil ich habe dann Angst, dass dann, also weil dann ja Ostenart erstmal vorbei ist, bis Winter dann rauskommt.
Das ist ja nur schon im Oktober, das ist ja nicht mehr so lange hin, ne?
Naja, aber ich warte ja immer, bis es als Taschenbuch erscheint, von daher.
Ach so, ja, okay. Gut.
Darum dauert das für ein bisschen für mich und außerdem ist das gerade so Ich genieße das gerade so ein bisschen, dass ich das noch vor mir habe und dass ich halt durch auch einen Podcast da noch so ein bisschen in der Welt bleiben kann. Und darum habe ich das so ein bisschen vor mich, schiebe ich das noch so ein bisschen vor mich her, bis ich, klingt vielleicht seltsam, bis ich emotional dafür bereit bin. Aber das ist ja einfach, weil mich die Literatur von Ted Williams schon so lange begleitet und weil ich ihn ja auch 2024 dann das erste Mal war ich bei einer Lesung von ihm und letztes Jahr auch zum zweiten Mal mit euch, also, beziehungsweise habe ich ihn getroffen bei der Lesung. Und das war einfach, das ist einfach cool für mich. Also ich finde, er ist ein super Typ und ja, also ich bin gerne Fan von ihm, auch, also ich bin jetzt auch Fan von ihm, nicht nur von seiner Literatur. Und darum, ja, schiebe ich Navigator Children, Kinder des Seefahrers, so ein bisschen vor mich her. Aber ich habe es auch oben liegen und habe es auch von ihm signiert. Also hier, irgendwann werde ich Lust haben, dann werde ich komplett einsteigen. Gerade noch, du hattest eben die Frage gestellt, wie ich zum Podcast gekommen bin. Tatsächlich hat irgendwann auf Twitter oder am Anfang oder kurz bevor euer Podcast gestartet ist, hatte die Frau von Ted Williams, Deborah Biel, hatte dann den Link dazu geteilt oder so, oder irgendeine Ankündigung und dann hat es rausgesucht und in mein Podcatcher geladen. Wie ich die Rückkehr zu Ostenart finde, ja, also es ist, also was ich spannend finde, dass ich halt jetzt zum ersten Mal die Charaktere auf Englisch lese und das ist mir gerade, als ich jetzt das Kapitel, das wir heute besprechen werden, wieder gelesen habe, ist mir jetzt aufgefallen, dass doch schon so die Übersetzung schon so einen anderen Ton einbringt. Weil ich jetzt so Ted Williams Stil in Englischen gewohnt war und jetzt so zurückgegangen bin, ein Kapitel auf Deutsch zu lesen, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Sonst...
Ich finde tatsächlich, die Übersetzung ist nicht schlecht, aber sie hat... ist irgendwie vom Stil her, finde ich, sie ein bisschen altertümlicher.
Es kommt mir ein bisschen holprig vor. Das
ja, manchmal.
Ich weiß nicht, bei so ein paar Stellen, einfach irgendwie der Begriff Zauberfrau ist mir gerade im Kopf geblieben. Ich denke, irgendwie, genau, über Geloe und irgendwie, ich meine, es ist einfach die Übersetzung von, ich glaube, Witchwoman. Und eigentlich auf Deutsch klingt das so. Also ich habe das Gefühl, dass bei der Übersetzung wurde dann auf eine genaue Übersetzung geachtet, anstatt irgendwie was auszuwählen, was jetzt vielleicht in einem Kontext angemessen hat.
Darf ich mal kurz fragen von meiner Seite aus, welche Übersetzung hast du denn? Weil die Übersetzung wurde ja nochmal überarbeitet.
Ich habe die von V.C. Hargs.
Ja, also die indische Ausgabe, die ich auch habe.
Genau.
Weil meine ist ja da doch hin und wieder ein bisschen anders, aber die Zauberfrau habe ich tatsächlich auch drinstehen.
Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich in letzter Zeit sehr viel oder seit Jahren sehr viel auf Englisch lese und dann so. Und ich versuche halt, oder wenn ich was auf Deutsch lese, dann ist es halt von Autoren oder Autorinnen, die auf Deutsch geschrieben haben. Also ich versuche viele Originalsprache.
Nee. Ich mag es inzwischen auf Englisch tatsächlich auch lieber. Ich habe den ganzen letzten König auf Englisch gelesen, Navigator's Children sowieso, weil ich musste dann ja wissen, wie es ausgeht. Aber ja, eine Übersetzung ist schlicht letzten Endes immer Interpretationssache, weil du triffst es halt nie so ganz genau. Es sind immer so Bedeutungsnuancen drin, also Witchwoman und Zauberfrau trifft es halt sehr gut. Witch und Zauber finde ich halt irgendwie so. Aber es fällt mir auch spontan nichts Besseres dazu ein. Gut.
Also ich bin auch kein Übersetzer von euch. Es ist nicht so, dass ich da... Das sind jetzt nur Anmerkungen, wo ich denke, das klingt seltsam, das ist nicht so. Ah, ich könnte das viel besser machen. Wenn das jemand beruflich macht und zuhört, das soll keine Kritik an der Arbeit sein, sondern...
Aber eine Erklärung, wieso es manchmal halt im Original oder in der Übersetzung anders, eine andere Stimmung auch rüberkommt, finde ich. Mhm.
Ja.
Gut, dann in medias res würde ich sagen, Kapitel 6, das Grab im Meer.
Wir sind bei Miriamel und ich weiß mittlerweile mindestens bestimmt zwei Personen, die sich total freuen, Achtung, Ironieschild, dass wir gleich bei Miriamel anfangen.
Lass mich raten, Anna und Miriam.
Ja.
Marius, wie siehst du das? Wie stehst du zu Miriamel?
Sie ist ein gut geschriebener weiblicher Charakter. Jetzt diese Storyline mit Krachas Pietis ist jetzt auch nicht meine Lieblingsstoryline in dem Buch. aber es ändert sich ja was hier. Also es
hier, kommt also hier voran. Kommt, ja. Wir haben ja jetzt eigentlich, seitdem wir mit der Nornenkönigin angefangen sind, sind wir bei Miriamel ja immer in diesem, sie ist passiv, sie lässt das alles geschehen, ihr ist das alles egal. Und jetzt so langsam kriegen wir den Dreh, dass sie dann doch merkt, halt, hier stimmt was nicht, weil wir haben sie ja verlassen im Ende von Kapitel 4, als Miriamel halt rausgefunden hat, dass Aspides sie nicht nur heiraten will, sondern tatsächlich auch weiß, wer sie in Wirklichkeit ist. Und Aspides sie also auch zwingen will, sie bestmöglich zu heiraten, weil Aspides einfach die Macht in Nabban will. Und was kann ihm das besser garantieren, als mit der Tochter des Hochkönigs verheiratet zu sein? Und wir haben sie verlassen, nachdem sie versucht hat, Aspides mit ihrem geklauten Dolch zu bedrohen, zu ermorden. Naja. Dann Itai hat sie aber davon abgehalten.
Ich würde sagen, sie hat es erstmal nur geplant. Also ja. So weit war sie ja noch nicht, das ist an der Durchführung. Aber sie hat es zumindest geplant und dann Itai hat sie abgehalten, ja. Und jetzt ist sie ziemlich unruhig und läuft in ihrer Kabine auf und ab und überlegt, was Gan Itai vorhaben könnte. Und wie lange es wohl dauern wird, bis Aspides auffällt, dass der Dolch überhaupt weg ist. Und so langsam, also dieses Kapitel versöhnt mich wieder ein bisschen mit ihr, weil ja, gerade so in der Anfangszeit war ich ja eigentlich eher der Miriamel-Fan, und aber in den letzten Kapiteln hat sie mich auch extrem genervt. Und sie stellt ja auch selber fest, dass sie zwei Fehler gemacht hat. Zum einen, sie hat sich nur auf sich selbst verlassen, und zum anderen, dass sie ihren Widerstand eben aufgegeben hat und sich einfach nur hat treiben lassen. Ja, bei dem einen oder anderen wäre es vielleicht umgekehrt besser gewesen, bei den ein oder anderen Entscheidungen, wo sie einfach vielleicht mal auf die anderen hätten hören sollen. Ich meine, das Mädchen ist immer noch 16, dass die ganze Welt nicht so funktioniert, wie sie sich das vorstellt. Ja, ist wohl für einen Teenie schwierig zu akzeptieren.
Was mir in diesem Kapitel durch den Kopf gegangen ist, was ich jetzt einfach nur mal in den Raum stelle, sie hat sich auch bisher überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, dass sie ja nur eventuell schwanger sein könnte, ne?
Ja, da musste ich auch ein paar Mal dran denken, weil ich mir denke, Verhütung war wohl kein Thema für Aspides.
Also mal für Aspides. Für ihn nicht, weil wenn sie ja ein Kind von ihm bekommen würde, würde sie das ja noch fester an Aspides und Aspides damit an den Hochkönig binden.
Ja, der Gedanke kam mir schon auch.
Aber jetzt in dem Text selber oder in dem Kapitel selber habt ihr nichts in die Richtung gelesen, was als Interpretation dienen könnte, dass Miriamel schwanger ist?
Gelesen tatsächlich nicht, aber sagen wir es mal so, es kommt ja dann später noch diese Stelle, wo sie behauptet, ihr wäre übel. Ich meine, da war es eine Ausrede, aber da kommt man halt auf solche Gedanken so, wir wissen alle, die ist nicht übel, aber wir hoffen, das bleibt auch so. Weil hätte auch schief gehen können mit Aspides.
Ja. Und ich sag mal, Marius und ich, wir wissen es ja, wie es ausgeht, aber es scheint ihr ja überhaupt nicht in den Kopf zu kommen in dieser Situation. Und ich sag mal, also das mit den Bienen und Blumen müssen wir ihr nun nicht erklären. Die wird es wissen, zumindest theoretisch, wie das mit den Kindern funktioniert.
Ich weiß nicht, wie in so einem adligen Haushalt über solche Sachen gesprochen wird. Ob da Verhütung ein Thema ist, weil als Frau hätte ich gesagt, sollst du ja bitte fruchtbar sein und viele Kinder und Nachkommen zeugen, die dann bitte überleben möchten.
Und wenn man dann noch dazu addiert, dass Miriamel ja, dass Miriamels Mutter schon sehr lange tot ist, die ja dann quasi auch die erste Ansprechperson für sowas gewesen wäre. Ja, okay.
Ja. Auch durchaus also ich möglich. Glaube, ich hatte jetzt auch nicht so den Eindruck, dass Miriam mehr so eine weibliche Bezugsperson hat, wie Simon zum Beispiel Rache gehabt hätte. Also sie hat keinen eigenen Drachen, glaube ich, gehabt. Sonst hätten wir bestimmt davon irgendwas erfahren.
Dafür hatte Simon dann zwei.
Ja, ich glaube trotzdem, er hatte wahrscheinlich irgendwie die schönere Kindheit. Arbeit haben sie irgendwo beide.
Eine schönere Kindheit als Miriam?
Ja, weil er trotzdem Leute hat, denen er am Herzen lag. Also er ist dann vielleicht auch verhätschelt worden von den Kammerzofen, ist uns ja gesagt worden. Wir wissen auch, dass die Köchin ihm die ein oder andere Leckerei zugesteckt hat. Bei Rache sich auch eher so die liebevolle Strenge. Ich weiß nicht, wen Miriam da hatte. Und ja. so als Prinzessin und Tochter des Hochkönigs hast du wahrscheinlich eher Pflichten als immer nur Vergnügen.
Ich frage mich halt, ab welchem Alter dann diese Pflichten bei Miriam eingesetzt haben. Aber eigentlich fand ich das, weil sie ja so diesen Bezug zum Meer hat, vielleicht romantisiere ich das auch, aber so die Vorstellung, dass sie da an Meeresmund aufgewachsen ist und dann immer bei den, ich glaube auch bei den Schifffahrtsleuten war oder immer mit auf dem Schiff war, stelle ich mir eigentlich ganz, klar, also davon abgesehen, dass ihre Mutter gestorben ist, aber so stelle ich mir das eigentlich ganz schön vor. Aber ja, vielleicht romantisiere auch ich das auch.
Nee, das ist ja auch ein Punkt, wie man diese Personen so interpretieren kann.
Aber das ist ja jetzt eigentlich das Schöne, dass wir dadurch, dass der Marius auch mal seine Ideen und seine Sichtweise reinbringt, einfach auch mal noch neue Perspektiven auf manche Sachen bekommen. Weil das mit dieser Kindheit in Meeremund, die Miriamel ja, auf die sie ja immer wieder zurückkommt, das scheint ihr ja schon so im Nachhinein sehr gut gefallen zu haben. Und diese Verbindung zum Meer ist ja auch immer noch da. Deswegen fühlt sie sich ja auf dem Schiff auch eigentlich ganz wohl. Bis auf die Tatsache, dass jetzt ein Sturm kommt und sie halt nicht weiß, was sie jetzt machen soll. Und da eigentlich wie auf glühenden Kohlen sitzt.
Ich würde ja sagen, ein bisschen Erleichterung bringt ja Gan Itai, aber so viel Erleichterung weiß ich nicht, ob das ist. Gan Itai sieht auch nicht so wirklich gut aus.
Die kommt ja jetzt zu Miriamel in die Kabine rein.
Und sie wirkt anscheinend um Jahre gealtert. Also hat sie wohl eher unangenehme Entscheidungen für sich getroffen. Man, als wir sie das letzte Mal gesehen hat, hat sie sich ja auch Gedanken drum gemacht, dass einige Niski-Dörfer niedergebrannt wurden, dass wohl gerade die Menschen so nicht wirklich nett zu den Niskis sind, was ihr so langsam bewusst wird. Weil bisher war ja immer ihre Hauptaufgabe, das Schiff und die Besatzung zu schützen.
Ja, und sie macht dann ja oder gibt dann, hat einen Plan gefasst und gibt den ja direkt an Miriamel weiter. Erklärt Miriamel dann, was sie macht.
Ja, sie soll mit dem Landungsboot fliehen. Soll vorher noch ein paar Vorräte verstecken, Wasserschläuche, Essen. Soll noch Kadrachs Ketten zerbrechen nach Möglichkeit. Da ist auch entsprechend in den Lagermöglichkeiten noch das Ganze versteckt oder gelagert. Und Gan Itai wird dann für die entsprechenden Ablenkungen sorgen.
Ablenkung, weil Miriamel sagt, dass sie es ja nie im Leben schaffen kann, rudernd von der Erdnewolke wegzukommen, weil dieses Schiff natürlich deutlich schneller ist als ein Ruderboot. Und Gan Itai gibt ihr dann halt wirklich genaue Anweisungen, was sie machen soll und gibt ihr auch mit. Und wenn du das alles versteckt hast und guck auf jeden Fall, dass das Ruder in dem Boot drin ist, lass dich um Himmels Willen nicht einsperren bis heute Abend. Lass nicht zu, dass irgendjemand einen Riegel zwischen dich und die Freiheit schiebt.
Und Gan Itai wird tun, was sie tun muss.
Und Miriamel beschließt auch, dass sie Gan Itai folgen wird oder dem Plan, den Gan Itai gemacht hat, dass sie den folgen wird. Und,
ja. Bleibt ihr auch kaum was anderes übrig, weil, wie gesagt, die Alternative ist immer noch Hochzeit mit Aspides und das ist, glaube ich, das schlimmere Schicksal. Also ich möchte den ja nicht mehr geschenkt haben.
Ja, aber sie gibt ja schon so ihr Schicksal jetzt in, oder legt ihr Schicksal in Gan Itais Hände, anstatt selber einen Plan zu fassen oder selber sich irgendwas überlegen, wie sie da rauskommt aus der Sache.
Wobei ihr ja der Plan, den Gan Itai hat, ja die Möglichkeit gibt zu handeln, was selber zu machen. Das heißt, in dem Moment, sie würde ja wirklich, sie muss ja das Boot erstmal befüllen, sie muss erstmal schauen, wie sie Katas Ketten zerbricht. Also sie muss jetzt auch erstmal handeln, das heißt, sie kommt irgendwo schon aus dieser Trägheit raus. Und ich glaube, sie hat auch einfach keine Alternativen mehr. Also was soll sie selber planen? Was will sie machen? Sie könnte maximal nur noch vom Schiff springen und versuchen zu schwimmen. Also mehr Möglichkeiten hat sie nicht mehr.
Ja, sie hatte ja überlegt, Aspides umzubringen. Und ich habe das nicht so ganz, also ich erinnere mich nicht mehr, also klar, Gan Itai hat sie davon abgehalten, aber ich weiß jetzt nicht mehr die Begründung, warum Miriamel dann Gan Itai gefolgt ist,
mit ja, aber ich glaube, jemanden zu planen, jemanden umzubringen und es dann tatsächlich zu tun vor allen Dingen in dem Moment, sie will ihn ja im Schlaf umbringen, wo er dann wirklich wehrlos ist, das ist, glaube ich, schon mal noch eine Steigerungsstufe zu dem, was dann später ja noch passiert. Ich weiß nicht, ob sie dann nicht vielleicht doch gekniffen hätte und gesagt hat, nee, das kann sie nicht.
Außerdem, was hätte ihr das gebracht? Sie wäre immer noch auf diesem Schiff.
Ja, wahrscheinlich sind die Leute da alle Aspides treu und hätten sie dann irgendwo hin. Hätten sie eingesperrt und dann...
Dann ist definitiv ganz Schluss mit der Freiheit und im schlimmsten Fall wäre sie halt dann postwendend entweder nach Nabban oder zu ihrem Vater zurückgebracht worden. Mhm. Wenn sie das denn überhaupt selber lange überlebt hätte.
Und da ist ja dann auch noch die Frage, inwieweit die Besatzung weiß, wer Miriamel ist und ob die nicht dann einfach nur hingehen, da ist irgend so ein Mädchen vom Land aus Erkühnland, das hat unseren Schiffsherrn umgebracht. Naja, und dann rächen wir uns jetzt mal an diesem Mädel.
Genau, das meine ich mit dem, wer weiß, wie lange sie dann selber überlebt hätte.
Ja.
Also es gehen ihr tatsächlich die Alternativen aus. Also ich glaube, das Schlauste ist in dem Moment tatsächlich, Gan Itai zu vertrauen.
Und Gan Itai hat ja dadurch, dass sie auch diesen Brief von Kadrach schon rausgeschmuggelt hat, bewiesen, dass sie zumindest ansatzweise vertrauenswürdig ist.
Ja.
Na? Gut. Hüpfen wir nach Qani Tupul?
Hüpfen wir.
Gut.
Ja, Tiamak haben wir das letzte Mal gesehen, als er in Qani Tupul unterwegs war und vor den Feuertänzern von Zealio/Kamaris gerettet wurde.
Ja, da ist jetzt ein Zeitsprung dazwischen, weil, wenn wir jetzt Tiamak treffen, streitet er sich ein bisschen mit Iskrimnur, denn er hat Iskrimnur erzählt, dass es eben nicht ein Traum war, dass er mit Geloe gesprochen hat, beziehungsweise dass er was von Geloe gehört hat, sondern dass das irgendwie eine Kommunikation war. Und Tiamak hat halt gesagt gekriegt, dass er zum Stein des Abschieds kommen soll.
Schließt hervorragend an das vorherige Kapitel an, wo eben Simon gefühlt ständig auf der Straße der Träume war.
Ja.
Also wenigstens bei Tiamak scheint die Nachricht angekommen zu sein. Kamaris schaut ein bisschen lächelnd in der Gegend rum. Der wird definitiv keine Entscheidung treffen.
Ja, und Iskrimnur ist nicht unbedingt gewillt. Also zum einen streiten die beiden sich, weil Tiamak sagt, das war kein Traum, das war Wirklichkeit, das war irgendwas, es hat was zu sagen. Iskrimnur wiegelt dann ab und sagt, ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass du total bescheuert geworden bist. Und der Abschiedsstein ist auch durchaus ein sinnvolles Ziel, wenn es denn von Qani Tupul wieder weitergehen soll. Aber Iskrimnur hat ja von Dinivan zu hören bekommen, er soll sich in diese Kneipe in Qani Tupul begeben oder in diese Herberge. Und er steckt da jetzt wieder in seiner ritterlichen Pflicht fest, so nach dem Motto, ich habe hier versprochen, dass ich mich um Miriamel kümmere und jetzt muss ich hier wenigstens eine gewisse Zeit lang warten, ob sie nicht hier vielleicht doch auftaucht.
Ja, ist ein bisschen in der Zwickmühle. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt sicher, dass meine Vermutung, dass das, was Tiamak da in seinen Träumen gesehen hat, dieses verblassende Mädchen, dieses schweigende Kind aus dem vorherigen Kapitel tatsächlich Lelith gewesen ist oder gewesen sein muss, weil jetzt kam ja wirklich die Nachricht an. Und er hat ja gefühlt auch Geloes Stimme gehört. Also die beiden scheinen sich ja irgendwann auch mal in live begegnet zu sein.
Ja, Tiamak und Geloe oder?
Ja, genau.
Ja, die
müssen sich ja vorher schon mal irgendwo, ich glaube, wir hatten das auch in einem vorherigen Kapitel, wo es darum ging, dass Tiamak ja eigentlich zum Bund der Schriftrolle gehören wollte, dass er wohl in regelmäßigen Abständen die anderen besucht hat.
Nee, ich glaube, besucht nicht, aber Briefe geschrieben.
Ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass er sie auch besucht hat.
Na, okay.
Ich glaube, getroffen hat er bisher nur morgen.
Da hätte ich jetzt so spontan auch gesagt, aber...
Weil dann stellt sich mir die Frage, wie kann er dann beurteilen, dass das Geloes Stimme ist? Weil da ist er sicher sicher. Bloß weil es eine weibliche Stimme ist, dann könnte es ja auch die Nornenkönigin sein.
Ja. Vielleicht hat Geloe auch gesagt, hier ist Geloe. War das nicht irgendwie sowas? Lass mich mal gerade blättern.
Geloe scheint ja auch eine bekannte Person zu sein, weil Iskrimnur sagt ja selber, er hätte von ihr gehört, aber... Hat sie ja noch nie getroffen.
Schieben wir es vielleicht darauf, dass die Straße der Träume früher sicherer war und sie sich vielleicht da alle schon begegnet sind?
Ich habe jetzt mal gerade zurückgeblättert in Ödland der Träume und Geloe sagt tatsächlich, hier ist Geloe, Geloe vom Aldehorde-Wald. Ich möchte, dass ihr zu mir und den anderen zum Sesuadra kommt. Also ob sie sich jetzt getroffen haben oder nicht, sie gibt sich als Geloe aus. Inwieweit das jetzt glaubwürdig ist?
Ich glaube, auf der, die jungen Leute würden sagen, auf der Straße der Träume macht man auch immer einen Vibe-Check. Und ich glaube, dass man dadurch dann Tiamat ein gewisses Vertrauen hat, weil er merkt, dass da irgendwie der Vibe stimmt. Und darum glaubt der Giloé, dass er Giloé ist und nicht Otoku.
Okay, lass ich gelten.
Aber wir haben wieder mal Tiamat in der Bredouille, weil er weiß wieder nicht, soll ich jetzt noch warten? Soll ich gehen? Und wenn ich gehe, wo gehe ich denn dann hin? Gehe ich jetzt wirklich zu diesem Abschiedsstein oder verkrieche ich mich in meinem Banya-Baum in Heindorf, wo mir dann aber wieder die anderen Bewohner sagen, was war denn jetzt mit Naban? Tiamat ist irgendwie immer so dieser Zwiespalt, dass er nicht weiß, was er machen soll.
Wobei, er könnte ja tatsächlich auch nach Naban gehen und das machen, was sein Volk von ihm will, aber das macht er nicht. Nee, das zieht er nicht mehr in Erwägung.
Nee, also wenn ich schon eine Nachricht von der Straße der Träume kriegen würde, würde ich, glaube ich, auch versuchen, also das zu machen, was mir da gesagt wird, anstatt was jetzt.
Ja, will er ja eigentlich auch. Also ich habe schon den Eindruck, dass das eigentlich so sein Hauptziel ist, dahin zu reisen und dann bitte jetzt gleich sofort eigentlich. Also Quanitupul bleiben ist nur das, was ihm noch am wenigsten gefällt. Also neben nach Hause gehen.
Auch nach der Erfahrung mit den Feuertänzern, ne? Mhm. Tiamat kramt dann also in seinen Sachen rum, ist sich nicht so sicher, was er tun soll. Und dann findet er wieder sein Pergament. Und dann erfahren wir etwas über dieses Pergament.
Ja, Nuanis Felsgarten, darauf willst du hinaus, ne?
Ja, genau.
Weil ich tatsächlich, als ich das Gedicht durchgelesen habe bei Nuanis Felsgarten, kurz mal überlegt habe, ob wir vielleicht doch irgendwo wieder in Assur auf dem Hochhorst sind oder beziehungsweise unter dem Hochhorst, aber Nuani ist anscheinend eher eine Gottheit und war ein Meergott Nabans und war früher wichtig für die Seefahrer. Und da musste ich dafür an Ruan Weh denken. Vielleicht war der vielleicht irgendwann mal Vorbild für diesen Gott.
Okay, ja, gute Idee. Hast du dir die Karte mal angeschaut, wo diese Bucht von Firanos ist?
Ja, das ist doch diese Bucht, wo auch damals Camaris verschwunden ist, oder? Ja, doch.
Ja.
Da sind ja viele kleine Inselchen und irgendwo da ist ja momentan auch Miriam unterwegs. Ach guck, die ist gerade nur eines Felsgarten. Also, für alle anderen nochmal, also selbst Tiamat überlegt, ob diese Bucht von Firanos die nur eines Felsgarten ist.
Wir kommen dem irgendwann auf die Spur. Es wird ja so Puzzlestückchen für Puzzlestückchen sammeln wir ja diese Informationen ein. Und eines Tages wird es euch allen wie Schuppen aus den Augen fallen. Gut, also Tiamat kramt in seinen Sachen, sinniert über Nuanis Felsgarten, überlegt sich so ein bisschen, wie und wo und was er jetzt so anstellen mag. Aber so ganz sicher ist er sich da auch nicht.
Und wenn, dann müsste er alleine gehen. Und da finde ich es eigentlich ganz süß von Iskrim, nur dass er das Gespräch schon irgendwo sucht und sagt, also so frei nach dem Motto, wenn du da alleine gehen würdest, wie würdest du denn hingehen und wie heimlich würdest du das denn machen? Also er macht es schon geschickt und fragt ihn da ein bisschen aus. Weil eigentlich will er selber auch nicht in Anführungszeichen alleine zum Sesuadra gehen, weil wenn er gehen würde, schleppt er quasi Camaris mit. Oder das, was von Camaris übrig ist.
Ja. Ich fand auch die Geschichte sehr süß, dass Tiamat den Iskrim nur dann nachher veräppelt, ne?
Ja, fand ich auch süß. Warte mal, wo ist es denn? Also ja, wo er hat gesagt, er würde fliegen von Baum zu Baum.
Und Eier legen.
Genau. Und Eier legen. Und in dem Moment, wo er von den Eierlegen anfängt, da wird Iskrim nur dann klar, dass er auf den Arm genommen worden ist. Das lockert aber die ganze Atmosphäre zwischen den beiden auch wieder so ein bisschen auf. Die haben sich ja vorher doch so ein bisschen in den Haaren gehabt. Und meiner Meinung nach trifft Iskrim nur da eine sehr weise Entscheidung. Der stellt sich dann nämlich hin und sagt, so, ich setze jetzt ein Datum und wenn bis dahin hier nichts passiert ist, dann gehen wir. Oder dann gehe ich. Und Tiamat, du kannst jetzt überlegen, kommst du mit oder bleibst du hier oder gehst du schon vorher? Was darf es denn dann sein? Und wir kriegen wieder mal einen Punkt für unsere Zeitachse, Frau Chronistin.
Spätestens am 21. Oktander geht's los, ja.
Kurze Frage an die Chronistin. Wo sind wir gerade? Also in welchem Monat sind wir gerade?
Ende September müsste es sein. Weil am Sesuadra ist, denke ich, bei Simon nicht so viel Zeit vergangen. Und ich glaube, dass Tiamak gerade eben erst diese Träume hatte, wo er zum Sesuadra gerufen worden ist. Von daher müsste es ein paar Tage nach dem 21. September sein. Das heißt, gute 4 Wochen im Monat gibt sich Iskrim nur, bis er los will. Ich meine, ich denke, dass der ähnlich zerrissen ist wie Tiamak. Dem geht es ja auch nicht anders. Eigentlich möchte er auch nicht nur rumhocken. Der ist es auch gewohnt, was zu tun, zu kämpfen für sein Land. Also der hockt genauso auf glühenden Kohlen. Das Einzige, was ihn halt zurückhält, ist der Gedanke an Miriamel.
Und das Versprechen, was er Dinivan gegeben hat, ne? Mhm. Ist das so okay, Marius? Findest du die Erklärung in Ordnung? Bist du damit einverstanden?
Ja, warum Iskrim nur jetzt noch warten will?
Ja, oder welche Zeit wir jetzt ungefähr haben und
wie lange
wir
noch
warten und so.
Absolut. Also ich finde, ein Monat klingt für mich jetzt auch absolut nachvollziehbar, worauf sich beide Seiten einigen können.
Also ich sage mal, maximal sind es, also es wird Anfang Oktander sein, also 3-4 Wochen wird er wahrscheinlich sich gedacht haben, gebe ich Miriamel noch, die Zeit hat sie jetzt noch, um von der Eadne-Wolke runterzukommen und bis nach Kvanitupul. Mal gucken, ob sie es schafft. Weil ich glaube, ja doch, Ganita hatte ja auch Pilippas Schüssel erwähnt, ne? Oder war es Kadrach? Aber
Kadrach.
Also, dessen Ziel ist es ja auch, da hinzukommen. Also, nachdem die beiden ja dann zusammenfliehen sollen.
Kadrach hat Miriamel in den Brief geschrieben, wenn sie fliehen will, dann soll sie nach Kvanitupul zu Pilippas Schüssel gehen, weil, oder dahin schreiben mit diesem Federkiel, Piktogramm, Bild, ja, Zeichnung, wie auch immer. Wenn dann jemand da ist, der ihr helfen kann, wird sie Antwort bekommen. Das weiß Kadrach wohl. Ich glaube, Pilippas Schüssel ist schon relativ lange eine bekannte Zufluchtsstätte des Bundes der Schriftrolle.
Aber wie gesagt, Iskrimnur will eigentlich auch nicht alleine reisen und er hofft eigentlich, dass Tiamak mit ihm mitkommt und noch so lange da bleibt.
Er sagt ja auch, dass er Tiamak glaubt, dass Tiamak Geloe in den Träumen getroffen hat. Das ist auch einfach
ganz praktisch, also jemanden,
jemanden dabei zu haben, der dann solche Träume hat, wenn man über einen Kontinent reist.
Okay, so viel zu Tiamak. Oder hat noch einer von euch was dazu zu sagen?
Nee, ich glaube, das Lied kann ich zumindest aus dem Karik, kann ich nichts rausziehen.
Was ich nur zu dem Lied sagen will, dass es in diesem Kapitel gibt es 2 Anspielungen an Bienen, beziehungsweise die Erwähnung von Bienen. Und da ich auch Hobbyimker bin, habe ich mich darüber natürlich gefreut. Und das ist in der letzten Strophe, die 2. Zeile, schrie, befahl ihr, summte vor Zorn wie ein Bienenstock. Und das wird später die 2. Anspielung.
Der Honig aus der Heimat war übrigens lecker.
Das voll.
Ja. Marius hatte, als wir uns in Kassel letztes Jahr getroffen haben, war das letztes Jahr, ja, ne? Hatte was von seinem Honig mitgebracht. Der ist inzwischen leider Gottes auf und Marius kommt aus der Ecke dieses Landes, aus der ich tatsächlich auch komme. Also manchmal ist die Welt wirklich ein Dorf. Gut, kommen wir oder springen wir wieder ans ganz andere Ende des Kontinentes und zwar zu Megwin. Und als wir unseren Aufruf gestartet haben, dass sich doch gerne mal jemand melden kann, der mit uns eine Podcast-Folge aufnimmt, hat sich der Marius gemeldet, sonst wäre er jetzt nicht hier. Aber er hat auch erwähnt, dass er zu Megwin ein bisschen eine andere Meinung hat als Sabrina und ich. Und deswegen haben wir unter anderem dieses Kapitel ausgewählt, weil wir hier jetzt auch wieder ein bisschen uns über Megwin unterhalten können, weil wir jetzt nach Hernestir auf den Bradach-Tor springen. Marius, wollen wir erst besprechen, was im Buch passiert, oder wollen wir erst generell über Megwin sprechen? Wie möchtest du es gerne?
Also wir können auch generell erst über Megwin sprechen. Ich habe halt auch wieder versucht zu rekonstruieren, warum sie mir, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, gefallen hat oder besonders als Charakter gefallen hat. Und ich glaube, es ist tatsächlich, was es so für mich ausmacht, dass sie so, ich finde, ein sehr untypischer Fantasy-Charakter. Bei den Fantasy-Romanen, die ich vorher mal geschrieben habe, gelesen hatte, da ging es dann, also da sind die Helden, die Heldinnen immer auf eine Reise gegangen. Und Megwin, die ist, erstaunlich, ja, also die ist irgendwie sehr statisch. Also klar, sie geht auch in Herrnichtstier, guckt sich Sachen an, geht in die Sisi-Stadt, geht hier, klettert hier auf den Berg. Aber irgendwie fehlt bei ihr so diese Heldenreise. Und ich glaube, das ist für mich, oder das war für mich so ein Novum, weswegen ich sie als Charakter ganz interessant
finde. Ich finde das mit dem Thema Heldenreise ganz spannend, weil ich mir denke, also für mich ist diese Heldenreise eigentlich nicht immer nur lokal zu sehen, also bewegen sich die Personen von A nach B, sondern auch eher so Kopfsache. Ich habe eher den Eindruck, Megwin lebt an ihrer eigenen Heldenreise momentan quasi vorbei, weil die ändert sich ja. Sie fängt ja an irgendwo als Prinzessin, die überhaupt nicht in der Thronfolge steht und ist jetzt eigentlich die Herrin ihres eigenen Landes und sie checkt's einfach nicht. Also Heldenreise könnte sie durchaus haben, wenn sie denn mal irgendwie wach werden würde.
Genau, sie hat so diese Heldenreise hat sie nicht, weil sie einerseits in ihrem Land ist und halt auch den Wunsch hat, Gutes für Erfolg zu tun, aber andererseits im Kopf noch, ich bin stehen geblieben ist, will ich nicht sagen, aber dass ihr da so die Vision fehlt, was sie machen könnte oder
auch was sie erreichen könnte.
Genau, für Erfolg und das alles so, sie externalisiert, nicht externalisiert, sie lagert das alles so aus. Also sie geht, sie sucht die Sisi, jetzt fällt mir der Name der Stadt nicht mehr ein.
Nicht. Metsutur.
Metsutur, danke. Genau, sie sucht die Sisi in Metsutur, um hofft Hilfe von ihm. Sie geht auf den Gipfel und hofft da Hilfe von den Göttern. Das ist alles so, also das, ich glaube, ich finde das halt, rückblickend finde ich das interessant, weil das so, das ist wahrscheinlich das, womit sie groß gewachsen ist oder aufgewachsen ist, dass sie halt, oder dass die Frauen halt irgendwo anders hingehen oder halt irgendwo gucken, wo sie Hilfe herkriegen, anstatt in Anführungszeichen die Sachen selber in die Hand zu nehmen. Und sie ist ja das, irgendwie das beste Beispiel dafür, so dass sie halt ja immer woanders nach Hilfe sucht gerade.
Ich verstehe, was du meinst, dieses, du bist eine Frau, du bist da, um den Haushalt zu schmeißen und Kinder zu kriegen, um die Probleme kümmern sich die Männer. Ja, das ist genau. So das grobe Bild, das ich von den Herrnichtstiere auch habe, ja.
Ich glaube, das ist so in fast allen Gesellschaften in Ostenart so, außer jetzt bei den Sisi und
Aber da hast du halt trotz allem einen Mega-Kontrast zu Miriamel, die ja da ganz anders ist, die ja auch so aufgewachsen ist, aber trotz allem vom Geist her total unabhängig ist und viel zu sehr oder viel zu wenig nach Hilfe fragt. Also, wie gesagt, ich bin 16 und kann die Welt alleine retten. Ja, jetzt kommt's so langsam, hoffe ich.
Und ich glaube halt, dass ich diesen Unterschied, als ich das erste Mal gelesen habe, sehr interessant fand, dass halt nicht alle Charaktere ich habe immer Megwin und Simon und Miriamel habe ich immer so ungefähr als ein Alter gesehen. Ich glaube, Megwin ist ein bisschen älter. Aber dass halt nicht alle in dieses, ich pack das jetzt an und ich krieg das jetzt schon irgendwie hin, wie Simon und Miriamel fallen, sondern es da halt auch andere Charaktere gibt mit anderen Eigenschaften. Und das war halt für mich damals sehr neu, als ich das erste Mal gelesen habe. Weil in den Wolfgang und Heiko Hohlfeld Büchern, da waren halt die Protagonisten und die weiblichen Charaktere, die waren halt jetzt rückblickend, klar hatten die Unterschiede, aber die waren halt trotzdem sehr ähnlich in ihrem Verhalten. Und da stand Megwin so ein bisschen für mich heraus und ich glaube, das fand so das Faszinierende.
Sie ist auch meiner Meinung nach aufgrund dieser Tatsache, dass sie halt auch dieses geringe Selbstwertgefühl hat, das macht sie ja auch aus. Und was ich auch erst beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal lesen verstanden habe, ich glaube, Megwin ist als Charakter auch definitiv tendiert die in die manisch-depressive Ecke. Also sie hat so wirklich tief dunkle Phasen und sie hat, da kommen wir gleich zu, wenn sie von diesem Berg runterkommt, ist sie richtig euphorisch. Genauso wie sie euphorisch war, als sie in Metsutur diese Tür durchgebrochen haben und gesagt hat, boah, jetzt endlich, hier sind die Götter. Und dann findet sie nur, in Anführungszeichen, die Unterirdischen. Und das ist mir aber tatsächlich erst in einem erwachseneren Alter aufgefallen. Als ich das die ersten Male gelesen habe, war mir die einfach immer nur sehr, ja, fremd, weil ich es auch überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Aber diese Züge von der manischen Depression, finde ich, kannst du schon in ihr finden.
Ich finde es jetzt auch gerade spannend. Es erklärt auch, warum ich momentan, also ich mochte ja Miriam mal am Anfang, und es erklärt, warum ich jetzt momentan so ein extremes Problem mit ihr habe, weil sie bisher immer der absolute Gegenpol zu Magwin war. Und die beiden werden ja eigentlich ganz oft in ein Kapitel gepackt. Also du hast immer diese Gegenüberstellung. Du hast die eine, die eigentlich immer alles anpacken will und machen will und vorwärts will und ihren eigenen Kopf hat und sich nichts sagen lässt. Und die andere, so wie Marius gerade gesagt hat, die immer die Hilfe von außen sucht und eigentlich die ganze Zeit nur jemanden sucht, der ihr sagt, was sie tun soll. Und das ist eigentlich der absolute Gegenpol. Die eine ist total unabhängig und die andere ist, sagt mir, was ich machen soll. Und nachdem jetzt Miriam mal die ganzen letzten Dinger so, ich mache jetzt mal gar nichts und schau, was passiert. Und das hat mich ja erst recht absolut kirre gemacht. Und da war sie wahrscheinlich Magwin einfach zu ähnlich und der Unterschied nicht mehr groß genug. Das finde ich spannend, dass die beiden immer in einem Kapitel auftauchen.
Ja, oder sehr oft jedenfalls, ne? Mhm.
Ja, also in dem Buch fast nur, glaube ich. Müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, in dem Buch nur noch.
Aber ich finde die Argumentation von Marius, dass es einfach mal ein Charakter ist, der nicht, ich sag mal, in dieses klassische Schema fällt, sehr interessant. Und Marius und ich, wir wissen ja auch, dass Magwin noch ihre Rolle zu spielen hat, die auch definitiv keine kleine sein wird. Aber es ist halt, manchmal denkt man wirklich, man möchte sie nur schütteln und sagen, Mädchen, mach. Aber das ist halt so das, was mich so, ne, wo ich dann denke, ich würde wahnsinnig werden. Aber ja, das ist aber auch tatsächlich dann ein Ergebnis der guten Schreibe von Ted, dass er das so gut formulieren und schreiben kann, dass du eigentlich davor sitzt und die gute Frau eigentlich nur mit dem Kopf gegen die Wand schlagen willst, weil du denkst, Mädchen.
Genau, und ich finde, also das macht ja auch irgendwie als interessanten Charakter aus, dass dann so diese Emotionen geweckt werden, nicht nur dieses, super toll, was du machst, immer vorwärts, Go Girl, sondern so dieses, warum das jetzt schon? Also wenn ich da noch gerade hinzufügen darf, ich hatte es glaube ich auch schon mal eine Frage an euch formuliert, einfach, dass es halt so diese Buchreihe war für mich so, wenn ich mich rückblickend erinnere, die erste, wo dann verschiedene Frauencharaktere, also vorkamen, die ein unterschiedliches Frauenbild verkörpert haben. Was halt in der Fantasy, die ich vorgelesen hatte, nicht so der Fall war. Da war dann oft der Protagonist männlich, dann gab es vielleicht eine Mutter oder halt dann eine potenzielle Freundin, die dann gerettet werden musste oder so. Und das war halt so viele verschiedene Frauencharaktere, war interessant oder war neu für mich und deswegen interessant.
In der, ich sag mal, in Anführungszeichen älteren Fantasy, jetzt blicken wir mal auch auf Herrn der Ringe zum Beispiel. Das ist ja auch nicht unbedingt jetzt was von starken Frauenfiguren so strotzt. Es gibt dann ja tatsächlich dann immer die Prinzessin, die gerettet werden muss und die Frauen, die sonst so vorgekommen sind, waren ja sehr reduziert auf die alte, weise Frau, Hexe, Zauberin, Schrägstrich, whatever. Das ist natürlich hier wirklich anders und ich finde ja nach wie vor, dass Ted Williams mit diesem Zyklus so dieses Zwischenglied zwischen dieser ganz klassischen, herkömmlichen Fantasy ist und all dem, was danach kommt, wo sich die Fantasy-Welt auch nochmal öffnet. Für meinen Geschmack vielleicht noch nicht genug. Es gibt sicherlich noch Sachen, also ich sag mal, dieses mittelalterliche Setting, das haben wir nun schon wirklich oft genug gehabt. Da gibt es sicherlich auch noch andere Dinge, die man vielleicht mal, ne? Und mit Queer und Trans und solchen Sachen fangen wir gar nicht erst an, aber es geht dann mal so langsam in die Richtung, dass solche Sachen zumindest möglich gedacht werden. Finde ich schon, also ich sehe das so, dass das so ein bisschen dieses Bindeglied dazwischen ist, wo der in Anführungszeichen flapsig formuliert Aufbruch in die moderne Fantasy-Literatur stattfindet.
Ich finde halt, ja, es gibt in Anführungszeichen wenige Frauencharaktere, aber sie sind stark, also sie sind stark gezeichnet. Egal, ob wir sie jetzt mögen oder nicht, aber sie bleiben in Erinnerung. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, da war irgendwann mal eine Frau irgendwo in dem Kapitel von auf Seite 2 ganz unten vielleicht, aber nee, die, und die Frauen, die da sind, die sind stark gezeichnet und sie haben alle ihre Gründe und man kann sie durchanalysieren, wie wir wollen. Also man kann da auch wahnsinnig viel reininterpretieren. Es ist jetzt nicht so, dass die platt sind, sondern ja, wie lange reden wir jetzt über MacWin und wie lange haben wir vorhin über Miriam gesprochen? Also es gibt echt Stoff her, das meine ich ja.
Das ist ja das Interessante, dass man, wie gesagt, auch nochmal durch solche Podcast-Gäste neue Perspektiven und neue Anregungen hat. Ich sag mal, ich habe ja auch eine relativ fest vorgefügte Meinung von, wie sich das jetzt hier alles entwickelt, weil ich weiß es ja auch. Dass man das aber auch anders sehen kann, halte ich ja durchaus für legitim. Ich bin ja nicht diejenige, die sich jetzt anmaßt zu wissen, was Ted jetzt überall wirklich gemeint hat. Von dessen wegen. Gut, noch was dazu oder gucken wir jetzt mal, was mit MacWin passiert?
Nee, mich würde tatsächlich mal interessieren, also es klang ja jetzt oft im Podcast an, dass ihr irgendwie frustriert seid mit MacWin oder Miriam Bell. Gibt es denn auch einen männlichen Charakter, wo ihr sagt, so, jetzt, das nervt mich jetzt, was der macht, oder das frustriert mich, was der macht?
Allen voran, Simon. Also manchmal hat
aber er macht gutes, sich.
Ja, er macht sich, aber manchmal hat er auch Dinge, wo ich mir denke, oh Mann, ey, lenk doch mal nach.
Und Joshua tatsächlich auch?
Ja, auch der. Der ist manchmal auch sehr schwierig, weil er halt extrem depressive Phasen hat. So frei nach dem Motto, ich mache alles verkehrt und ich will es ja eigentlich nur allen recht machen. Das sind halt, aber ja, auch diese Charaktere polarisieren. Und das macht es ja eigentlich aus, dass man mit diesen Figuren irgendwie mitfühlt. Und wenn sie ihm auf die Nerven gehen, das ist so, das wird genauso ähnlich wie any publicity is good publicity. Du denkst darüber nach, es bleibt hängen, du bleibst an diesem Buch. Also es funktioniert ja. Also auch die lösen Gefühle aus. Manchmal möchtest du einfach schütteln und gegen die Wand schlagen, aber andererseits denkst du, ja, endlich, funktioniert doch. Hast du so Charaktere, Kaya?
Bei den männlichen jetzt?
Ja.
Ich überleg gerade schon. Aber also ich sag mal, Joshua und Simon sind natürlich so die ersten. Aber sonst, so spontan fällt mir da niemand so ein. Aber ich sag mal, es sind ja auch nicht alle Frauen, die mir auf den Keks gehen. Es ist ja im Moment auch nur in Anführungszeichen Miriam und MacWin. Nur mit denen hast du halt eine Menge zu tun im Moment.
Ja, du kannst auch irgendwo Jiriki vorwerfen, dass er so extrem in seinen Traditionen verhaftet ist. Aber auch der ist halt damit aufgewachsen und lebt da seit Jahrhunderten drin. Also das ist halt dann dieses Never Change a Running System. Da kommst du nicht so einfach.
Der ist genauso Kind seiner Kultur und seiner Erziehung, genau, wie es die anderen auch sind, ne?
Ja, also der kann da auch nicht so einfach sagen, nee, mache ich jetzt anders.
Aber das macht's ja aus. Es wird halt so beschrieben, dass du denkst, aber es ist nachvollziehbar. Und auch Tiamat mit seinem, ich kann mich nicht entscheiden, der geht mir übrigens auch auf den Keks. Ich bin ja ein Freund von, egal welche Entscheidung ich treffe sie. Und wenn es die falsche war, habe ich Pech gehabt. Aber wenn ich keine Entscheidung treffe, trifft sie irgendwann jemand anders für mich. Und dann habe ich überhaupt keine Option mehr. Dann muss ich mich nach anderen richten. Auch das sind Sachen, die ich persönlich nicht so toll finde, aber die Ted so beschreibt, dass sie für den Charakter in dem Moment natürlich auch nachvollziehbar sind. Wisst ihr, wie ich das meine?
Mhm. Ja.
Also es ist alles, ja, was ich so in diesen Büchern von Ted auch so schön finde, es gibt auch kein Schwarz und Weiß, es gibt nur 5000 Schattierungen von Grau. Auf irgendeiner Skala bewegen wir uns immer hin und her. Und die Personen bewegen sich auch auf diesen Skalen hin und her. Es ist auch niemand, naja, abgesehen vielleicht mal von Ineluki und Prürates, so richtig böse. Und bei Ineluki sprechen wir über das Thema halt auch nochmal, wenn wir mal Brüder des Windes lesen zum Beispiel.
Wobei bei Prürates kann ich das jetzt momentan auch nicht mehr sagen. Nach dem letzten Mal habe ich auch mir gedacht, auch der hat seine Momente, wo er nach außen eine Fassade haben will und nach innen vielleicht auch ganz anders fühlt. Der hat jetzt aber tatsächlich in dem Buch auch schon mehr Tiefe bekommen als in den vorherigen Büchern. Und das mit 2 Kapiteln?
Ja, er war nicht so viel. So schnell kann sich das ändern, genau.
So schnell kann es gehen.
Ach, ich kurz die Biege hier auf die Seite.
Okay. Alles klar, dann machen wir 5 Minuten Pause.
Okay.
Reicht euch 5 Minuten oder wollt ihr länger? Ja. Wir können auch 10 machen.
Reicht. Nee, 5 reicht.
Gut. Oder dann bis 6 Minuten.
Wir wieder da sind, fertig.
Ich könnte auch sagen, 6, 7. Da habe ich wenigstens gleich eine Bildidee fürs nächste Instagram-Bild.
Aha. Ich habe heute Morgen schon brav gepostet.
Habe ich gesehen. Hast du dich nochmal über Instagram neu eingeloggt?
Ja, ich habe ja eine Frage dann ja hier und da und ja.
Ja, nee, ist gut, alles gut, mein Handy gesagt hat, hast du versucht, dich über Instagram neu einzuloggen? Und nachdem ich dann gesehen habe, dass du was gepostet hast, dachte ich mir, dass du das warst.
Ja, ich habe ja mehrere Profile und dann, war ich das heute Morgen. Nächstes Mal kann ich dich ja vorwarnen, dass ich es schreibe. Ich hätte, aber ja, ich finde das sehr spannend heute, ehrlich gesagt.
Das wird, glaube ich, eine lange Folge.
Das macht nichts. Wir haben Audacity satt.
Ja, nachdem dein anderer Podcast momentan brach liegt.
Ach.
Und du da anscheinend keinen Bock drauf hast?
Nö, ich habe im Moment generell nicht so die Lust auf diese ganze Stricksache. Ich habe schon überlegt, was ich nächstes Wochenende mache. Ich glaube, ich werde häkeln.
Ja, tatsächlich habe ich auch vor, was zu häkeln. Ich finde nur die zweite Farbe gerade noch. So viel zum Thema nicht aufgeräumt.
Ah, und ich sollte vielleicht gleich dann nochmal hingehen und die strenge Tat durchs Wasser ziehen, damit die bis Donnerstag noch trocknen können.
Das wäre super lieb von dir.
Ja, ist ja kein Ding. Ich meine, wenn sie ausbluten, ist gut. Wenn sie es nicht tun, ist noch besser. Aber wenn du das verstrickt hast und es dann ausblutet, dann kriegst du so ein Tuch wie Andrea, bei dem aus einem Hell-Silberton auf einmal alt-rosa Oma-Schlüppi-Farben wird.
Soll ich dir meinen Chrysler zeigen?
Oh, ist dir das mit dem auch passiert?
Ja, und ich hatte die Stränge vorgewaschen. Also ich bilde mir echt ein, dass ich das damals gemacht habe, weil das ja eins meiner ersten großen, teuren Projekte war. Und eigentlich hatte ich die vorgewaschen und das hat nochmal irre ausgeblutet.
Okay.
Und der ist
Das sollte ich vielleicht gleich nochmal machen, weil dann kann ich die in die Salatschleuder schmeißen, dass die schneller trocknen und dann bis Donnerstag sollte dann reichen. Hab's mir mal aufgeschrieben.
Darfst du es mir auch auf die Rechnung setzen?
Quatsch.
Was ist denn so? Soll ich vielleicht den Pelikan da unten auch noch rausholen? Wäre nicht schlecht, ne?
Sonst ist schlecht mit Anfang, weil ich glaube, für den Line Dancer brauchst du relativ zügig alle 3 Farben.
Mhm. Sollte ich dann wohl mal machen. Ich habe beschlossen, die Zeit, die ich im Zug verbringe, werde ich lesen.
Ja, ist doch völlig legitim.
Stricken kann ich dann, wenn ich bei Tanja im Auto sitze.
Nee, du fährst dann gar nicht so lange Zug bis Kassel, oder wie war das?
Mhm. Kassel-Wilhelmshöhe, kenne ich ja. Und
ach, woher?
Keine Ahnung. Da sammelt mich dann Tanja ein und dann halt nochmal eine gute Stunde, eine gute 1 bis 2 Stunden bis Ding.
Wir brauchen, glaube ich, 2 Stunden und dann gucken wir mal. Andrea hat Donnerstag auch schon frei, von deswegen, werden wir auch so gegen Mittag starten. Ich hatte jetzt auch so grob 14, 15 Uhr angepeilt für Donnerstag.
Ja, ich denke, weil, wie gesagt, ich bin ja auch erst um 12 in Kassel. Bis wir dann noch weiterkommen, dauert es ja auch noch.
Ja. Jetzt hat Marius sich aufgehängt.
Nö, nur das Handy. Die Decke, hätte ich gesagt.
Naja, er wird sich schon melden.
Okay.
Da ist er wieder.
Ja, nicht mehr.
Bin wieder da. So, sind wir fit?
Marius wackelt noch so ein bisschen hin und her.
Ja.
Gut. Dann mal zurück zum Text.
Zurück zu Megwin, die seit 3 Tagen anscheinend irgendwo auf diesem Gipfel rumhockt und ich sag jetzt mal böse halluziniert hat, weil anscheinend hat sie ja auch nichts zu essen und zu trinken mit dabei. Wird jetzt aber von irgendwelchen Gefolgsleuten davon abgehalten, irgendeinen Abhang runterzustürzen.
Genau, ich würde das nett ausdrücken und sagen, dass Megwin 3 Tage Vision hatte.
Gut, lass ich
gerne. Weil ich finde, das, was sie sieht, das hat ja schon eine gewisse Substanz. Also wir erkennen es ja auch, oder?
Ja, sie, sie denkt, sie war bei den Göttern, weil sie hat ja da oben auch nach den Göttern gesucht. Aber ja, sie denkt an einen Boten in Gestalt eines hochgewachsenen Jünglings mit roten Haaren. Das kann eigentlich nur Simon sein.
Hermes, also der Götterbote.
Entschuldigung. Ein Simon, der Götterbote. Sagt ihm das bitte ja nicht, weil das steigt ihm wirklich zu Kopf. Also offensichtlich war sie auf der Straße der Träume und ich hatte ja bei der Besprechung des letzten Kapitels so diesen Eindruck, Moment, ich habe keine Ahnung, wer die Frau ist. Und als wir darüber geredet haben, kam dann so langsam, oh, Moment, es gibt noch eine Frauengestalt mit braunen Haaren, die das betreffen könnte. Und das könnte ja vielleicht Maegwin sein. Und offensichtlich war sie das. Also auch die haben wir schon im vorherigen Kapitel auf der Straße der Träume getroffen. Aber halt nicht so wirklich substanziell, weil sie ja sich da überhaupt nicht auskennt und nicht weiß, was sie tut. Ich glaube, deswegen war sie da auch 3 Tage, weil keiner sie da wieder rausgeführt hat. Ich meine, da hat, glaube ich, sogar Simon mittlerweile mehr Erfahrung. Beziehungsweise hatte Jiriki, der ihn weggebracht hat oder zurückgebracht hat.
Wie kommt Maegwin auf diese Straße der Träume?
Durch den Scherben, durch diesen Kristall, den sie von den Unterirdischen bekommen hat. Da hatte sie ja schon mal den Eindruck, sie sieht da irgendwas, wenn sie da reinguckt. Und den hat sie ja wirklich auch in der Hand gehabt. Den und diesen Holzvogel, aber ich weiß nicht, ob der wichtig ist. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, diesen Stein von den Unterirdischen, der ja ein Stück von diesem großen Scherben ist, der ja seines Zeichens auch letzte Episode einer von den Meisterzeugen ist, ne?
Wenn du sagst,
würde ich das interpretieren?
Auf jeden Fall ist es irgendwo ein Stück davon. Auf jeden Fall ist das Ding, funktioniert für mich ähnlich wie Jirikis Spiegel. Das hat ja bei Simon auch funktioniert. Also die funktionieren ja irgendwie alle gleich. Das heißt, im Zweifelsfall, entweder du hast so ein Teil oder du hast die Kräuter, die Geloe hat und landest damit auf der Straße der Träume.
Du glaubst, dass Maegwin gar nicht hätte auf den Gipfel steigen müssen. Das ist sozusagen gereicht.
Wenn du mich so fragst, nö, den Weg hätte sie sich sparen können. Finde ich. Also, es sei denn, du rechnest vielleicht noch die Erschöpfung hinzu, dass sie wirklich müde war. Und aber ich, so prinzipiell war sie ja auch schon bei dir, wenn nahe dran da in deren Spiegel, glaube ich, irgendwas zu sehen. Also, nee, ich glaube, den Weg hätte sie sich sparen können. Dia, wenn, hat sie halt da hochgeschickt, weil die es auch nicht besser weiß. Die ist da, glaube ich, in den Künsten nicht ganz so bewandert wie Geloe. Aber ja, ich glaube, sie hätte nicht unbedingt da hochlaufen müssen.
Da oben ist der Sauerstoff knapper, ne? Wie Leute in der Dimension.
Wobei, bitte schauen Sie mir beim Denken zu, jetzt weißt du, wie das hier funktioniert. auch Simon ist ja extra an diese Feuerstelle. Also vielleicht sind da auch da oben die Wände etwas dünner. Kommt wieder der wissende Finger von Kaya.
Nein, ich wollte nur sagen, es ist ja tatsächlich eventuell auch so, dass da mehrere Dinge zusammengreifen. Also sie hat diesen Stein, aber sie ist vielleicht auch an einem, um es jetzt mal in Anführungszeichen zu sagen, Kraftort, wie das zum Beispiel auf dem Sesuadra ist oder halt dann wo auch immer. Nichts Genaues weiß man. Und Ted hat ja selber auch gesagt, was diese Magiegeschichte oder generell das angeht, lässt es lieber alles eher so ein bisschen mehr im Wagen, als dass er da sehr konkret wird. Und da ist einiges ein bisschen interpretationsbedürftig.
Da könntest du ja darüber nachdenken, ob Ted Williams sich da so Anleihen darüber genommen hat, über Kraftorte, so wie sie sich ja angeblich über Großbritannien ziehen mit Stonehenge und Glastonbury. So in der Art. Vielleicht sind da deswegen auch immer die Sisi-Städte.
Ich glaube, diese Kraftorte hat, glaube ich, jede Kultur, also jede Osten, also jede europäische Zivilisation, an der sich Ted Williams für seine Zivilisation in Ostenwald orientiert hat.
So besonders. Ach, ich würde das jetzt tatsächlich noch nicht mal auf europäische Kulturen begrenzen, weil gerade so im asiatischen Raum und die Sisi haben ja sehr starke Anleihen nach Japan. Ich glaube, der Fuji ist für die Japaner auch eher Kraftort.
Und dann gucken wir noch nach Australien auf diesen Ayers Rock. Mhm. Also ich denke schon, dass das auch etwas ist, was sich durch die komplette Menschheit zieht. Dass es Orte gibt, an denen einfach irgendwas anders ist als an anderen Orten. Seien es Feenkreise, Steinkreise, Höhlen, Teiche, Steine, whatever.
Wenn ich dich noch kurz korrigieren darf, den nennt man inzwischen Uluru.
Ah, Entschuldigung, ja, ich bin da nicht ganz auf der Political Correctness Höhe. Wie heißt das? Uluru?
Ja, bilde ich mir ein, aber er heißt nicht mehr Ayers Rock.
Okay, Entschuldigung.
Möchte ich noch kurz erwähnen.
Nein, alles gut, auf jeden Fall. Das ist ja dann auch der Name, den die Australier dem Ding gegeben haben und nicht der von den Aborigines.
Native Australians? So heißen
die. Ja, genau.
Ja. Genau. Okay, so wie zu diesem Ausflug. Also ja, vielleicht, Marius, hast du recht, das ist ein guter Punkt. Vielleicht macht es Sinn, dass sie wirklich da hochgekrabbelt ist. Wobei, vielleicht hat es auch funktioniert, wenn sie wieder runtergekrabbelt wäre. Also in die Stadt der Unterirdischen. Vielleicht gibt es da ja so eine Achse, dass das auf dem gleichen Punkt ist.
Gut, was erfährt sie denn von diesem Götterboten?
Sag nicht, was erfährt sie, sag lieber, was denkt sie zu erfahren, weil sie
ja, sie interpretiert, ja natürlich, aber genau darauf wollte ich jetzt hinaus.
Aber sie interpretiert es ja völlig anders, also sie sieht ja tatsächlich, denkt sie, einen der Götter, mal gucken, was Jiriki dazu sagen würde, dass er schon als Gottheit verehrt wird.
Moment, ich wollte eigentlich, ich noch mal einen Schritt zurück. Hm? Moment, ich suche gerade die Stelle.
Die Stelle, wo Simon von der
Prinzessin und ihrem Vater die Rede ist, genau.
Es war alles sehr verwirrend. Die Stimmen schienen verzerrt und mit vielen Echos zu ihr zu dringen, wie durch einen langen Tunnel. Aber wen anders hätten sie meinen können als Macbeth und ihren Vater Lud, der gestorben war und sein Volk?
Da wäre ich tatsächlich schon hingekommen, aber es war ja vorher tatsächlich die Rede von einer goldäugigen Gottheit. Und das muss tatsächlich Jiriki gewesen sein, der dann eben davon erzählt hat, was Megwin als sich selbst und Lud interpretiert hat. Und ich glaube, wir reden eher von Shima Onari und Miriamel. Also ja. Die Königstochter wird Miriamel sein und der andere eben Shima Onari, der gerade im Sterben liegt. Und in Megwins Augen rüsten sich ja jetzt die Götter zur Schlacht. Also das, was Simon da gesehen hat, was Jiriki ihm gezeigt hat, dass die ganzen Sithi sich sammeln, das hat auch Megwin gesehen. Aber sie interpretiert halt die Sithi alle als Götter. Was mich tatsächlich ein bisschen wundert, weil die Hanistier ja eigentlich das Volk in Osten Aad ist, das noch mehr Kontakte zu den Sithi hatte oder noch länger als alle anderen. Weil da sind sie ja gefühlt früher verschwunden. Und dass sie jetzt konsequent die Sithi als Gottheiten sieht, das wundert mich tatsächlich.
Aber du musst ja auch bedenken, dass die Sithi so im allgemeinen Wissen nicht mehr sehr präsent sind. Und das ja. ist sicherlich nicht nur in Erkühnland, sondern auch in Hernistier so.
Ja, aber mir wurde jetzt 2 Bücher lang erzählt, dass bei den Hernistieri das alles erst später kam, dass da die Sithi noch präsenter waren. Und auch da vielleicht nochmal Sithi gesehen wurden an der einen oder anderen Stelle. Das gerade im Drachenbeintron kam das öfters und so frei nach dem Motto, ja, vielleicht stammt der und der, weil er so quasi überirdisch aussieht, von den Sithi noch ab. Also ich hatte den Eindruck, dass die da noch die besseren Connections hatten.
Ich glaube, aus Hernistier sind die Sithi auch schon seit Jahrhunderten verschwunden und das einfach das Wissen darüber, wie die aussehen oder wie die ausgesehen haben, wie die aufgetreten sind, dass das dann schon länger verschollen ist oder verschwunden ist. Und Macbeths Generation da einfach keine Vorstellung mehr von hat, wie die Sithis aussehen, die in eine Schlacht reiten.
Oder es waren halt, oder die Hernistiere hatten mehr Kontakt zu den Dwerningen, also den Unterirdischen. Vielleicht liegt es auch daran noch mit. Also sie hatten schon noch eher die Kontakte, aber halt eher mit den Kindern des Seefahrers.
Wird ja ein bisschen erklärt, die Brüder des Windes.
Wir werden zu gegebener Zeit darauf zurückkommen. Das ist meine Schallplatte im Moment.
Ich glaube halt einfach, Macbeth will auch das sehen, was sie sehen will und interpretiert darum jetzt die Bilder, die Jiriki Simon gezeigt hat. Jetzt, dann müssen das die Götter sein. Genauso wie sie halt denkt, dass es um sie und ihren Vater Lud geht. Bei der Königstochter und dem und dem toten Vater.
Das knüpft auch wieder an das an, was der Marius vorhin gesagt hat, dass Megwin auch dieses Statische, dieses Passive, sie meint halt dann immer, dass sich das alles auch auf sie bezieht.
Plus, wir hatten ja schon mal, und das ist ja die Stelle, die Marius vorgelesen hatte, dass sie ja auf dieser Straße der Träume überhaupt keine Erfahrung hatte und sie das ja alles auch nicht deutlich sieht. Also sie ist ja wirklich auf ihre eigenen Interpretationen angewiesen, weil sie die Hälfte nicht richtig mitbekommt. Also ich stelle mir das ungefähr so vor, wie wenn du ein Gespräch mit geschlossener Tür aus dem Nachbarraum irgendwo zuhörst und du hörst dann nur die Hälfte. Und dann interpretierst du da halt auch viel rein, was vielleicht gar nicht gesagt worden ist, weil du irgendwie versuchst, diese Stellen, die du nicht verstanden hast, zu ergänzen.
Mhm. Ja.
Auf jeden Fall hat Megwin jetzt ein Feuerwerk an Ideen. Also jetzt hat sie mal wieder so eine manische Phase eher. Also sie hat jetzt ihre Ideen und die will sie jetzt umsetzen. Packt auch ihre Sachen zusammen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann später wichtig wird, aber sie schickt ja eher ihre Männer, die die Sachen zusammenpacken und ihr auch den Stein der Unterirdischen holen sollen. Also ich hoffe, die packen den auch ordentlich ein und nehmen den mit. Sie nimmt ja nur, glaube ich, den kaputten Vogel mit.
Und Megwin macht sich jetzt auch wieder auf die Suche nach Anweisungen und wendet sich oder denkt sich dann, ich brauche jetzt wieder die Hilfe von Diawen. Weil die hat mich auch auf den Gipfel geschickt, das habe ich jetzt erlebt und jetzt will ich, dass sie mir sagt, was ich jetzt machen soll, so ungefähr. Ne?
Das ist der nächste Schritt.
Ja. Sie hätte ja auch Krauban fragen können, der ja sie eh schon vermisst hat und ihr überhaupt erst die Männer hinterhergeschickt hat. Aber mit dem will sie ja nicht reden.
Ja, aber der hatte ja auch noch kein Signal oder irgendwie ein Zeichen gegeben, was sie so hätte interpretieren können, dass sie auf dem richtigen Weg ist oder dass sie das Richtige ist.
Er hat ihr vielleicht kein Zeichen gegeben, dass sie hören will oder sehen will. Das ist halt wieder dieses, offensichtlich will sie das selber nicht, weil er war Berater ihres Vaters. Er versucht sie ja jetzt auch irgendwie, er braucht sie ja teilweise auch so als Herrscherin, aber sie will ja gar nicht auf ihn hören. Sie will ihm ja auch jetzt definitiv nicht zuhören. Also hat er gar keine Chance.
Raubhahn steht da meiner Meinung nach irgendwie ziemlich auf verlorenem Posten, weil sich Megwin von ihm ja generell nichts sagen lässt.
Vielleicht, aber auch nur vielleicht hätte Eolair eine Chance. Aber selbst für den wird es, glaube ich, in ihrem Zustand schwierig werden.
Ich weiß nicht, Eolair hat sie auch wirklich gehört. Und immer gefühlt wollte sie immer eher das Gegenteil machen, was Eolair wollte.
Ja. Glücklich ist sie mit diesen Entscheidungen aber nicht. Das wollen wir ja wohl mal, ne?
Das sieht sie ja wenigstens selber ein.
Ja.
Diawen hält es wenigstens immerhin für ein Zeugnis, ja. Das war ja auch ein Zeuge, ne? Oder ein Scherben davon. Fand ich eine interessante Wortwahl.
Mhm. Ah ja, weißt du, wie es im. Oder hat einer von euch das englische Original, wie es da angesprochen wird? Also, was Sabrina gerade, dass die erwähnt meinte, es wäre ein Zeugnis.
Ach so.
Die Version, nee, die.
Also, die Vision, Zeugen die, heißen tatsächlich Witness. Aber wie das Zeugnis da, wie das übersetzt ist oder was das im Original heißt, kann ich dir gerade nicht sagen. Weiß ich nicht.
Diawen befragt ihren Spiegel. Also auch die arbeitet mit Spiegeln und ich denke, das werden wahrscheinlich auch ähnliche Spiegel sein, wie sie auch Jiriki hat. Keine Ahnung, wo die Dinger her hat. Vielleicht sind sie auch über Generationen vererbt worden und sie war ja mal Priesterin. Vielleicht sind die zufälligerweise mit ihr gegangen und kommt zu dem Schluss, sie müsst das Megwin den Göttern entgegenkommen müsste. Also eigentlich fordert sie so dazu auf, dass sie mal selber tätig werden muss. Das hält jetzt Megwin auch für eine gute Idee und sagt, naja, vielleicht überlegt sich vielleicht, wäre es doch mal nicht schlecht, sich irgendwie zu wehren und anzugreifen und sich überhaupt gegen die Rimmersmänner zu wehren. Wo ich mir, das ist halt wieder einer der Stellen, wo ich mir dann gedacht habe, ja, das hätten wir dir schon vor 10 Kapiteln sagen müssen. Da hätten wir jetzt keinen Spiegel und keinen Gipfel und auch sonst nichts gebraucht. Aber ja, du hast einen Punkt mit, sie sucht immer jemanden, der ihr sagt, was sie zu tun hat und lassen soll. Also offensichtlich hat sie jetzt die Diawen gefunden.
Ja, es steht im Englischen übrigens, you've been given a witnessing, as in the old tales. Also auch witnessing. Ich habe da mal gerade die Kindle-App hochgefahren, die nicht hier auf dem Rechner rum. Ich habe die nur immer nicht auf dem Schirm.
Also scheint es zu passen.
Ja.
Auch im Englischen.
Ja.
Ja, also Megwins Schluss ist jetzt, sie könnten sich auch mal gegen die Eroberer wehren.
Für wie erfolgsversprechend hältst du das, Sabrina?
Ich wusste, dass diese Frage kommt. Es kommt drauf an. Es ist schwierig, weil zum einen haben wir ja den Eindruck, dass das komplette Volk von Hernistier, aber eigentlich ja nur das Volk von Hernister Dark, sich in den Bergen versteckt. Es gibt ja eigentlich immer noch genug Leute, die hat ja Eolair besucht, die anscheinend unter dieser Besetzung nicht so sehr leiden, die halt eher noch südlicher leben. Also bei denen hatte ich den Eindruck, dass die das alles nicht so tangiert. Dann müsstest du schauen, dass du die irgendwie zusammenrufst. Mhm. Andererseits, ich weiß auch nicht, was ich von den Rimmersmännern halten soll. Aber wie, ich hatte ja damals schon gesagt, irgendwo kann ich auch die verstehen. Die sind quasi Klimaflüchtlinge. Also die sind auch verzweifelt. Also, eigentlich müssen sie sich eher zusammentun.
Da hat aber, glaube ich, Skali was gegen.
Skali, die Nornenkönigin, der Sturmkönig, der Hochkönig.
Alle. Ja. Einfach.
Ja. Ja. Aber ja, sinnvoll wäre es. Mhm. Andererseits ist ja auch Eolair auf dem Rückweg, um sein Volk genau das Gleiche tun zu lassen. Und
er hat Isorn dabei, ne?
Oh, stimmt. Also müssen wir Skali loswerden.
Isorn ist ja mitgegangen mit dem Auftrag von Josua, der ihm gesagt hat, schau, ob du von den Rimmersmännern, ob du da welche für unsere Sache gewinnen kannst, die halt auch nicht unbedingt auf Skalis Seite stehen. Und Isorn ist ja nun tatsächlich auch quasi Thronfolger. Der nächste Herzog nach Iskrimnur. Und ob der wiederkommt, wissen die auf dem Sesuadra ja auch nicht. Die wissen ja auch gerade nicht, wo der sich rumtreibt.
Mal ganz abgesehen davon, zwischen Isorn und Gali gab es auch nur böses Blut. Also das könnte interessant werden.
Schauen wir mal. Noch was zu Megwin?
Nee.
Sonst gehen wir jetzt nämlich ins große Finale dieses Kapitels. Nach gefühlten 1,5 Stunden mindestens. Das wird eine lange Folge. Wir gehen nochmal zu Miriamel und feuern ein furioses Finale ab. So rum.
Erstmal muss ich schauen, dass sie ihre Vorräte irgendwie in dieses Landungsboot bekommt, was glücklicherweise funktioniert. Sie wird nicht erwischt. Wenn sie das kurzzeitig glaubt, dann nutzt sie gern Itais Kabine, um zu Kadrach zu kommen.
Also diese Gänge, dieses Niski-Loch, was ja die Verbindung für die Niskie von vorne nach hinten und hinten nach vorne im Schiff darstellt, wo sie ja auch beim ersten Mal durchgekrabbelt sind, als sie Kadrach besucht haben.
Was ich mir tatsächlich vorhin gedacht habe, als Gan Itai sie so nachdrücklich aufgefordert hat, ja nicht sich einsperren zu lassen, wo ich mir gedacht habe, wenn es diese Gänge gibt, gibt sie denn nicht eigentlich überall im Schiff? Müsste es dann nicht auch einen Gang zu Miriamel geben? Aber es wäre zu einfach, ne? Brauchen wir für die Spannung.
Sie, nachdem sie dann ja geflohen sind, kriegen wir nochmal so ein bisschen eine Ausführung über dieses Niski-Loch. Wo Miriamel auch ganz klar sagt, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Also einmal hinten auf dem Schiff, einmal vorne auf dem Schiff und einmal durch die Luke hier in der Mitte. Ich glaube, dieses Niski-Loch ist nur von der Kabine der Niski einmal nach vorne und einmal nach hinten im Schiff.
Ich meine, das ist extra schon so angelegt.
Ja.
Nur für die
Marius, Niski.
Hätte jetzt Meinung? Auch gesagt, dass es jetzt nur für die Niski ist, um durch das, um sich im Schiff bewegen zu können und dass die von den Kabinen der Herrschaften auf dem Schiff bitte Abstand halten sollen.
Okay, also es ist nicht so, wie wenn ich jetzt in irgendwelchen Herrenhäusern irgendwelche Dienstbotengänge habe, sondern
ich glaube auch, quasi abgegrenzter. Dass das auf so einem großen Schiff einfach auch viel zu viel Raum wegnehmen würde. Du musst das ja schon irgendwie, müssen dann ja diese Röhren da durchgehen und ich sag mal, einmal von vorne nach hinten im Schiff und zu dem Niski-Quartier, schön und gut, aber nicht durch das ganze Schiff durch.
Ja, okay. Lass ich. Ne? Mich überzeugen. Kadrach schläft irgendwie. Der ist auch nicht in der allerbesten Verfassung. Der hat anscheinend auch einen Albtraum, murmelt etwas von einem verfluchten Buch. Da reden. Ich weiß, welche Stichworte langsam ich dir geben muss.
Dann brauche ich ja gar nichts mehr machen. Dann kannst du den Podcast in Zukunft alleine machen.
Nee. Machen wir mit Marius zusammen.
Ja.
Nisses Buch.
Wie Nisses Buch?
Ja, das verfluchte Buch. Was wäre deine Frage gewesen? Von welchem Buch reden wir? Nisses Buch.
Also Nisses bitte. Buch.
Ja, würde ich schon sagen. Von dem ja Tiamat eine Seite hat.
Was hat Kadrach jetzt mit Nisses Buch zu tun?
Unterschrift.
Also wenn du schon sagst, dass das Nisses Buch ist, dann muss ich da ja mal nachhaken, ne?
Gut, lass mich sammeln. Also, kommt das an der Stelle oder hat Kadrach das schon vorher irgendwann mal gesagt? Dass er irgendwann auch eine Tür aufgemacht hat, die er besser hätte geschlossen halten sollen. Das waren auch mal Kadrachs Worte. Ich weiß nicht, ob das in dem Kapitel war oder in einem der vorherigen. Ich glaube, also dieses ganz, 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 ganz am Anfang, als wir den Drachenbeintron gelesen haben und das erste Mal von diesem Buch erfahren haben, habe ich es ja verglichen mit dem Buch von H.P. Lovecraft. Wenn du dieses Buch liest, dass du da quasi, das war da bei H.P. Lovecraft, war es das Buch über die großen Alten. Wenn du dieses Buch liest, dann wirst du ja quasi wahnsinnig. Genau den Eindruck hatte ich ja auch bei Nisses Buch. Deswegen hat sich ja Nisa... Yeldin, auch vom Turm gestürzt. Und offensichtlich, vielleicht hat auch Kadrach dieses Buch gelesen. Vielleicht ist das Buch der Grund gewesen, warum er überhaupt aus dem Bund der Schriftrolle wieder ausgetreten ist.
Und wenn es aber doch ein verschollenes Buch ist, woher soll Kadrach das denn hergehabt haben? Und wie kommt das dann zu Tiamat, diese eine Seite?
Vielleicht hat
wenn das denn dann ist, also ne, nur mal rein hypothetisch gesprochen.
Dieses Buch ist ja verschollen, weil es ja offensichtlich irgendjemand geklaut hat. Guck, wir haben den Langfinger. Kadrach. Also es würde wunderbar passen. Hat das Buch geklaut, deswegen ist es jetzt verschollen. Und er hat es dann vielleicht in Einzelteile zerlegt und, keine Ahnung, irgendwo ins Meer geschmissen und irgendeine Seite wie, und irgendwo
hat das nicht... Wir sind jetzt übrigens im Vorwort vom Drachenbeinthron. Diejenigen der heiligen Männer von Naban, die es nach Nisses dahinscheiden, in Klammern, Yeldin war der zweite oder dritte König auf dem Drachenbeinthron, die es nach Nisses dahinscheiden lasen, erklärten es für ketzerisch und gefährlich. Aber aus irgendeinem Grund verbrannten sie es nicht, wie es üblicherweise mit solchen Schriften geschieht. Stattdessen ruhte es viele Jahre in den schier unendlichen Archiven der sankelanischen Edonites. Nun aber scheint es aus der Onyx-Schatulle, in der es bewahrt wurde, verschwunden zu sein. Der zu keiner Zeit geschwätzige Orden der Archive gibt über den jetzigen Verbleib nur unbestimmte Auskünfte. Einige Leser von Nisses ketzerischem Werk behaupten, dass alle Geheimnisse Ostenarts darin enthalten seien, von der düsteren Vergangenheit dieses Landes bis zu den Schatten der Dinge im Schoß der Zukunft. Die edonitischen Prüfpriester sagen nur, der Inhalt sei unheilig.
Das ist perfekt. Kadrach war's. Kadrach ist ein Priester. Und dass er mal öfters mal lange Finger hat, wissen wir auch. Also im Klauen kann er, ist er auch gut. Theorien mit Sabrina.
Das ist übrigens ein Zitat, ja, aus dem Vorwort des Drachenbeinthron, aber das ist wieder ein Zitat aus Leben und Regierung König Johann Presbyters von Morgenes Erkesteres.
Also ich bleib dabei.
Vieles von dem, was er schreibt, ist geheimnisvoll und verbirgt seinen Sinn in seltsamen Reimen und dunklen Anspielungen.
Es würde so viel erklären. Es würde auch erklären, warum... Also wenn
Marius und ich grinsen uns nur wissend an.
Ich finde das nur...
Ja, und meine Stimme in meinem Hinterkopf denkt an Ted Williams, der gesagt hat, naja, eigentlich war Kadrach gar nicht so groß geplant.
Das ist für mich immer noch das Allererstaunlichste. Da werde ich, glaube ich, nie drüber hinwegkommen. Niemals.
Also es würde perfekt zu Kadrach passen. Erstens, er war Priester. Also er hatte Zugang zur sankelanischen Edonitis. Vielleicht war er tatsächlich auch einer dieser Archivare und kam dran. Deswegen, er hat es gelesen, er war ja auch Mitglied des Bundes der Schriftrolle, hat dann vielleicht so halbwegs oder versucht jetzt, weil ihn diese Erinnerung an dieses Buch so mitnehmen, ständig das Ganze mit Alkohol zu betäuben. Was ja jetzt auch passt, jetzt muss er wieder dran denken, weil er ist ja jetzt gerade auf Entzug, weil er kriegt ja da unten keinen Alkohol.
Kommen wir gleich auch nochmal drauf.
Ja. Also es würde wunderbar passen. Also meine Puzzleteile passen alle schön zusammen.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Sabrina mit so ein paar Mal Nachfragen von ganz alleine auf wirklich hieb- und stichfeste Hinweise für Dinge kommt, die mir erst beim 75. Lesen aufgefallen sind.
Dafür musstest du noch nicht mal nachfragen, weil ich wusste, dass die Frage kommt, von was von dem Buch er redet oder murmelt.
Also ich finde das auch immer wieder erstaunlich, welche Theorien, also wie du auf die Theorien kommst und dass du da auch sehr viel Energie reinsteckst, diese zu entwickeln, weil ich glaube, weil als ich das gelesen habe, war ich immer so, okay, lese ich einfach das nächste Kapitel weiter.
Aber ehrlich, 50% dieser Theorien kamen jetzt gerade eben, in dem Moment, wo wir uns darüber unterhalten haben. Also ich wusste, dass Kaya fragen wird, wenn hier von dem verfluchten Buch die Rede ist, wird sie fragen, welches Buch? Okay, Nisses Buch. Jetzt fragt sie, aber jetzt passen so diese Puzzleteile zusammen. Das Buch ist ja verschwunden und das macht die Leute wahnsinnig. Und erst durch dieses Reden darüber kam jetzt der ganze Rest mit Kadrach könnte es geklaut haben, Kadrach ist Priester etc. pp. Um das alles auch noch zu untermauern. Das kam jetzt alles spontan. Das steht hier auch nicht in den Notizen.
Das ist aber genau dieser Punkt, wo ich dann immer sage, ich kann jetzt Sabrina beim Denken zugucken. Weil ja, man sieht förmlich, wie dann die Rädchen anfangen sich zu drehen und einrasten und eins nach dem nächsten und dann klack und boom.
Ja. Gut.
Also es
geht ein Satz, 10 Minuten.
Es geht definitiv in die richtige Richtung.
Ja, und nochmal auszuführen, ich glaube, dass Kadrach vielleicht das Ding in seine Einzelteile zerlegt hat, um es loszuwerden. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass Tiamat die Seite irgendwie auf einem Markt entweder in Quanitopol oder Perdruin bekommen hat. Vielleicht hat er es irgendwo versucht, in Nuanis Felsgarten zu versenken oder in der Firanusbucht. Und ich glaube nicht, dass man die Seiten so einfach los wird. Genauso wenig wie den einen Ring, wenn wir schon mal bei Herr der Ringe waren.
Ah, okay.
Also vielleicht kommen
die Auflösung kommt in gar nicht so ferner Zukunft.
Weil das Ding ist ja auch nicht einfach nur aus Pergament.
Ja, wir schauen. So, gut. Also, so viel zu diesem. Ich finde, dieses Kapitel ist so schön. Es gibt so viele schöne Sachen her.
Also, Miriam findet das Werkzeug, befreit Kadrach halbwegs von seinen Fesseln. Also, wobei, das war eine Stelle tatsächlich, wo ich ein ganz mieses Gefühl hatte, weil das Kapitel heißt Das Grab im Meer. Und wir haben hier einen Gefangenen, sie hat die Fesseln nur vom Schiff gelöst, aber der hat sie ja immer noch um. Und ich weiß nicht, wie dick und stark ich mir diese Ketten vorstellen soll, aber ich würde mit denen auch nicht freiwillig ins Wasser springen. Also diesmal verstehe ich Kadrach. Finde den Gedanken auch nicht so wirklich erbauend. Vom Klappern mal hin und her. Also das ist, glaube ich, noch das kleinste Problem. Aber mit denen würde ich auch nicht übers Bord springen wollen.
Da werden Miriam dann den Wein besorgt, damit er ein bisschen Mut kriegt.
Ja, das ist aber erst abends, glaube ich, ne?
Ja.
Genau, bevor er dann ins Wasser springen muss. Oder halt, wenn sie dann die Flucht versucht wagen.
Aber da merkt man dann auch dann noch, dass Kadrach so dieses Hernistier-Erbe auch nicht so ganz losgeworden ist, weil er denkt dann eher noch an die Hernistiergötter, unter anderem an Dea Naga von den braunen Augen, Rinds jüngste Tochter. Also offensichtlich reicht ein Gott nicht mehr in seiner Situation.
Aber das haben wir bei Iskrim nur ja auch schon erlebt, dass er dann auch zu diesen alten Göttern zurück, in diese alten Glauben zurückfällt. Diese ganze, ich nenne es jetzt mal, Bekehrung ist ja auch noch nicht so lange her. Das ist ja alles noch relativ frisch.
Also später im Kapitel oder bucht er auch auf, oder ruft er Osiris Erdon an. Also das ist.
Ich glaube, er ruft da an, wen immer er vielleicht um Hilfe bitten könnte. Vielleicht hört ja irgendjemand zu. Man muss es nur zumindest versuchen. Ja.
Der Sturm nimmt zu. Miriam zieht sich dann in ihre Kabine zurück. Es ist alles gut gegangen. Sie hat es geschafft, die Vorräte zu verstecken. Sie hat geschafft, Kadrachs Fesseln so weit zu lösen, dass er flüchten kann. Und sie will jetzt aber auch nicht zu Aspides, der sie zu einem späten Abendessen einlädt. Sie entschuldigt sich mit Übelkeit. Wie gesagt.
Ja, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, ja.
Ja. Lässt er nichts auf sich sitzen. Er kommt halt dann auch zu ihm. Er weiß, vielleicht hat er auch Aspides ähnliche Gedanken. Frei nach dem Motto, ja, vielleicht hat es ja schon funktioniert. Vielleicht schaffe ich es, diese Prinzessin an mich zu binden, ob sie will oder nicht.
da ist diese eine Stelle, lässig wie ein Raubtier lehnte er in der Tür. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, also da würde mich mal interessieren, wie es im Original heißt. Lässig wie ein Raubtier? Kannst du da mal nachschauen?
Hey, ich bin schon unterwegs. Ich muss nur, ich hatte die App natürlich gleich wieder zugemacht, weil ich habe gedacht, ja, dann, ne, ja. Du meinst, weil es dir so von der Übersetzung her holperig vorkommt?
Genau, irgendwie, weiß ich, lässig verbinde ich nicht mit Raubtieren.
Eher geschmeidig, hm?
Mhm. Genau, geschmeidig würde für mich besser passen.
Warte, ich guck gerade.
Aber da hätte er eigentlich hätte er ja wissen müssen, dass Miriamel unter Seeleuten aufgewachsen ist und dass ihr eigentlich eine raue See keine Übelkeit bescheren würde.
Also. Analysieren wir mal kurz Aspides, der sich für Gottes Geschenk an die Frauen hält. Darüber macht er sich keine Gedanken. So wichtig ist ihm Miriamel nur auch wieder nicht, dass er darüber nachdenkt, was ich sagen könnte.
He launched in the doorway, loose jointed as any predator. Ja, ja. Loose jointed als geschmeidig zu übersetzen, ist vielleicht auch nicht so ganz der Burner, ne?
Ja, aber gefühlt im Original kann ich, also wenn ich das Original höre, kann ich mir das besser vorstellen als lässig wie ein Raubtier.
Ja, ja, lässig ist jetzt nicht unbedingt so dieses lässig, ich würde es eher mit gelassen wie jedes, also so seiner Kraft und Stärke bewusst.
Ja, genau. Ja.
Ne? Und lässig klingt für uns jetzt eher so, dass ich einen auf cool mache.
Ja.
Oder wenn wir ja, so erhaben oder so.
Ja. Mhm.
Der Vergleich mit einem Raubtier passt auf jeden Fall bei Aspides.
War das nicht auch das Haus mit dem Seefalken oder so?
Seeadler?
Ja, irgendwie so ein Raubvogel jedenfalls.
Du bist die Frau mit den Stammbäumen und dem ganzen Zeug.
Okay, Entschuldigung.
Nein, aber es könnte ein Seeadler sein und das ist ja tatsächlich ein Greifvogel. Von daher würde es auch passen. Ich fand ihre Reaktion eigentlich ganz gut. So, wenn wir verheiratet sind, werde ich tun, was ihr sagt. Lasst mir diese letzte Nacht für mich selbst. Und ich denke, trotzdem gibt sie ihm jetzt wenigstens endlich einen mit, so merkt so ein bisschen dieses Aufbegehren. Sie hat auch keinen Bock mehr. Und da kommt langsam so dieses, ich glaube, der Aspides ist auch nicht mehr ganz so begeistert von dieser zukünftigen Ehe. Also mal abgesehen davon, dass er sich davon Karrierechancen erhofft. Aber er merkt, glaube ich, langsam, spaßig wird die Ehe nicht werden. Wobei das für ihn kein Problem ist, weil dann sucht er sich die nächste Geliebte, die ihm das Bett wärmt. Also.
Ja, ich sag mal, ich denke, das wird dann so laufen, dass er halt, wenn Miriamel noch nicht schwanger sein sollte, das dann relativ zügig nachholt und wenn dann die ersten 2, 3 Kinder da sind, sagt er, ja, und jetzt ist mir die Frau egal, ne?
Ja. Wie war das? Gab es nicht diesen einen, den einen englischen König, der einen recht hohen Verbrauch, was, Henry der Sechste oder so? Oder Achte, der
mit den 6 Frauen.
Mhm. Ja, wer weiß, was Miriamel erwarten würde.
Beheaded, divorced, died. Nee, divorced, beheaded, died, divorced, headed und survived.
Müsste es meine Tochter fragen, die kann das auch.
Ja.
Aber er ist schon nicht mehr ganz so amused. Er lächelte dünn wie eine Messerklinge. Aber er zieht ab, Gott sei Dank. Ja. Und er sperrt sie auch nicht ein.
Und Miriamel taumelt jetzt so ein bisschen zwischen Schlafen und Wachen hin und her, wartet darauf, dass dieser vereinbarte Zeitpunkt kommt, den Ganita ihr gezeigt hat, so nach dem Motto, wenn der Mond da oben steht, dann geht's los. Der Sturm braut sich langsam zusammen, wird immer heftiger und irgendwann hält Miriamel dann dieses ganze Rumliegen, Warten nicht mehr aus. Ganita hat wohl zwischendurch mal bei ihr in die Tür geguckt und Miriamel brennt, glaube ich, jetzt darauf, endlich was zu tun.
Sie sorgt auf jeden Fall noch für richtige Kleidung, weil sie ist selber so schlau, dass so diese hübschen Kleidchen von Aspides, wo auch immer die herkommen mögen, von seiner Schwester oder so, nicht die richtigen für eine Flucht sind. Wo es mich eh gewundert hat, dass Miriamel offenbar so viel Wert darauf legt, die ganze Zeit anzuziehen. Oder vielleicht hat es auch Aspides von ihr gefordert.
Es gibt auch vielleicht nichts anderes.
Ja, irgendwann muss man sich doch mal umziehen und die alten Kleider waschen, ne? Immerhin hat sie noch. Also Aspides hat ihr die anderen Kleider wenigstens nicht abgenommen, also diese Mönchskluft. Hätte ich mir auch zugetraut. Sturm scheint auch auf seinem Höhepunkt zu sein mittlerweile. Und Miriamel macht sich jetzt auf den Weg zu Kadrach. Und jetzt kommt eben diese Stelle, wo sie Kadrach auch erstmal einen Schluck Wein zu trinken gibt. Ja, ich glaube, ich möchte auch nicht mit jemandem flüchten, der auf Entzug ist. macht ihn ja noch unberechenbarer.
Er kann einem schon irgendwie leid tun, ne? Kadrach meine ich jetzt.
Ja, Aspid ist bestimmt nicht, oder?
Ja, da war ich auch so, dachte ich so, ist es moralisch, ein Alkoholiker, der gerade trocken ist, Alkohol zu geben, aber...
Moralisch? Nee, aber in Anbetracht der Umstände, wenn du von dem Schiff flüchten willst, ja. hast du da eine andere Wahl? Moralisch? Nee. Wäre jetzt für ihn tatsächlich die perfekte Gelegenheit, um mit dem Trinken aufzuhören, aber...
Aber Kadrach ist ja auch körperlich in keinem guten Zustand, ne?
Jeder hat
er hat ja in seiner Gefangenschaft einiges an Gewicht verloren. Ja, der ist wahrscheinlich auch auf Entzug. Und der hat jetzt auch schon, ich meine, mehrere Tage da in Ketten gelegen. Das heißt, der ist auch bewegungstechnisch und muskulaturtechnisch auch nicht mehr so ganz auf der Höhe. Und das kommt ja jetzt in den nächsten Szenen sehr zum Ausdruck, dass der schon ziemlich wackelig auf den Beinen ist.
Hat er von Anfang an gesagt, er kann nicht laufen.
Ja, ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass da der Zweck dann auch die Mittel heiligt, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch einfach nur so diese Sicht, die wir oder in unserer Zeit auf Alkohol haben, im Vergleich zu der Sicht, die die Leute damals drauf haben. Oder nicht damals, sondern in einem Mittelalter-Setting, wo das halt eher als Stärkung wahrgenommen wurde. Oder halt vielleicht das als Gutes für den Körper.
Ich denke tatsächlich, dass Miriamel das gar nicht so als Stärkung sieht, sondern tatsächlich wirklich eher, um Kadrach in den Zustand zu versetzen, dass sie ihn mitnehmen kann. Und dass er auch über seinen Ängsten stehen kann.
Und dass Kadrach auch handlungsfähig ist.
Mhm. Ich denke, dass sie das wirklich sehr bewusst tut. Weil sie nimmt ja selber auf. Sie nimmt einen Schluck, um selber ein bisschen sich Mut anzutrinken. Aber ich denke, dass sie das alles sehr bewusst tut.
Ja.
Das ist einer der Punkte, den hat ihr Gan Itai nicht gesagt, auf den Punkt ist sie selber gekommen, würde ich sagen. Sie muss jetzt auf jeden Fall auch wieder mit Kadrach durch dieses Niski-Loch zurückklettern. Das ist die Stelle, die Kaya vorhin erwähnt hatte. Wir haben die Wahl zwischen nach oben, nach hinten, nach vorne. Sie entscheiden sich dann eher Richtung Niski zu flüchten, weil da vielleicht auch weniger los ist.
Und sie stellen fest, dass irgendwie sehr merkwürdige Geräusche auf einmal um sie rumwabern.
Scheint mir so nach Nornenmusik zu klingen. Hat mich an die Stelle auch mit Priorates ein paar Kapitel vorher erinnert, wo die Nornen gesungen haben. So immer so ein Ticken neben der Spur.
Mhm.
Immer so ein Ticken ins Unangenehme. Es war etwas Grausiges daran. Etwas, das ihr durchs Herz drang wie ein Dorn aus Eis.
Oh, ich habe Gänsehaut.
Das ist tatsächlich auch eher der unangenehme Teil des Kapitels, ja. Und da fing dann bei mir so langsam an, so, oh, was hat Gan Itai getan? Und das bewahrheitet sich ja dann auch, dass Gan Itai jetzt die Kilper nicht zum Schlaf singt und nicht nach unten singt, sondern sie hochholt. Das erkennt auch Miriam ja glücklicherweise recht schnell. Und die Kilper hatten ja schon so diese Anklänge, sie wollen da einfach mal hochklettern an dem Schiff. Hat ja Miriam ja auch selber gesehen und der Gesang scheint genau das jetzt zu bewirken.
Also scheint es tatsächlich so zu sein, dass Gan Itai zum einen bewusst singen kann, ob rauf oder runter.
Ist das
und dass
Magie?
Sie das schon steuern kann, ne?
Ja, irgendwie sind ja bei den Sisi und den Nornen und den Kindern des Seefahrers alles, was Gesang ist, irgendwo Magie. Doch eine Kunst.
Marius, bist du noch bei uns?
Ja, und ich habe nämlich jetzt mal eine Verständnisfrage, weil ich das mich beim Lesen des Kapitels ein bisschen also verwirrt hat, weil ich nicht weiß, woher die Musik kommt. Und zwar als Miriam Mel aus ihrer Kabine aufbricht. Sie gibt es einmal die Stelle, durch den tosenden Sturm klang das Lied der Niski. Es hatte eine ganz andere Melodie als sonst, unheimlich aufwühlend, unangenehm für das Ohr. Vielleicht war es offensichtlich Kummer der Niski. Dann befreit sie Kadrach. Dann gehen sie durch das Niski-Loch. Und dann, bevor sie aufs Deck wollen, da guckt Miriamel einmal aus der Luke. Und dann kommt die Stelle, ohne die Kerze konnte sie den Mönch nicht sehen, hörte ihn aber im engen Raum neben sich atmen. Plötzlich fiel er etwas auf. Ich habe Gan Itai nicht gehört. Sie hat nicht gesungen. Und dann kommt der Moment, wo dann wo dann der Sturm richtig losgeht. In diesem Augenblick erklang im Brüllen des Sturms ein neuer Ton. Nicht so laut wie der Donner und doch auf geheimnisvolle Weise ebenso stark. Und halt, was Sabrina auch vorgelesen hatte, es war etwas Grausiges dran, etwas, das ihr durchs Herz drang wie ein Dorn aus Eis. Also kann ich das so verstehen, dass Gan Itai erst ein anderes Lied singt, dann Stille ist und dann mit dem Lied anfängt, was die Kilpa hochsingt.
Hätte ich gesagt, hätte ich auch so verstanden.
Ich auch, weil es ist ja dann auch dieser Punkt, wo Gan Itai gesagt hat, wenn der Mond da und da steht. Es ist ja quasi genau. so eine Art wie ein Uhrzeichen. Ich kann mir vorstellen, dass sie vorher schon anders singt, weil sie weiß, was kommt und was sie tun wird. Aber erst in dem Moment dann anfängt, dass sie dann sagt, so, jetzt. Vielleicht war das auch vorher was sie einfach nur so gesungen hat, was die Kilpa vielleicht weder nach oben noch nach unten. Aber so würde ich das sehen.
Ich hatte nämlich immer mal wieder auch den Gedanken, ob was mit dem Sturm ist, ob da irgendwie was vom, ob der Sturmkönig was damit zu tun hat, ob die Norn damit was zu tun hat. Aber also ihr glaubt, dass nur Gan Itai in diesem Kapitel gesungen
hat. Ich verstehe, was du meinst. Ich hatte das auch mal so ganz kurz so, weil der Sturm scheint ja auch eher Richtung von Nornen zu kommen, weil deswegen ist ja allgemein das Wetter schlecht. Und es schien ja auch irgendwie der, teilweise der Sturm zu sein, der dafür gesorgt hat, dass Simon sich überhaupt mit Miriam May Kontakt aufnehmen kann. Aber da, was die Kilpa betrifft, sehe ich tatsächlich nur die Niski als Verursacherin. Ja, vielleicht hat sie wirklich vorher ein bisschen getrauert um das, was sie machen will. Aber ich glaube, ihr Bereich, in dem sie verfügen kann, das betrifft, glaube ich, nur die Kilpa. Vielleicht hat das erste Lied auch die Kilpa irgendwo angelockt und jetzt, wo sie da sind und der Zeitpunkt erreicht ist, holt sie quasi richtig an Bord.
Und ich möchte noch einen Punkt reinwerfen. Aspides steht in dieser direkten Reihenfolge mit Elias und Pyrates und den Feuertänzern. Was für ein Interesse sollte der Sturmkönig auch haben, gegen Aspides vorzugehen, der ja vermeintlich in seiner Ecke des Rings steht?
Dann dürfte aber den ganzen Sturm nicht so wirklich geben, weil der wäre ja auch, glaube ich...
Ja, aber ganz ehrlich, es kann ja auch mal einen Sturm geben, wenn es einen Sturm gibt. Herrgott, es muss doch nicht jeder Sturm vom Sturmkönig kommen.
Vielleicht ist ein Sturm auch einfach mal nur ein Sturm.
Ja,
aber genau. Wenn er schon Sturmkönig heißt, gehe ich doch davon aus, dass er jeden Sturm beeinflussen kann.
Wir werden das mit Tätern das nächste Mal diskutieren, ob das denn wohl wirklich...
Aber wenn du jetzt eine Antwort auf deine Frage willst, von wegen, welches Interesse könnte er haben? Ich bin ja immer noch der Meinung, der Sturmkönig möchte generell die Menschen loswerden. So.
Ja. Okay, belassen wir das jetzt dabei. Halten wir fest, wir können uns hier jetzt gerade mal nicht so ganz 110%ig einigen. Vielleicht können wir das dann beim Reread in 17 Jahren machen oder so, wer weiß. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Kilpa kommen nach oben, das Schiff wird überrannt, gleichzeitig bricht der Sturm so richtig los. Miriamel und Kadrach möchten sich unter ihren Kapuzen verstecken und wollen so tun, als wenn sie dazugehören, kümmern sich um das Boot, während der Rest der Besatzung gegen diese Kilpa, und ich finde die Kilpa so grauselig beschrieben, ich habe da immer wo war ich jetzt stehen geblieben?
Dass du die Kilpa grauselig findest.
Ich finde die sehr widerlich.
Ja, sie bräuchten sich wahrscheinlich in dem ganzen Chaos schon gar nicht mehr zu verstecken, weil wenn jetzt die Kilpa angreifen, ist eh alles wurscht. Es beginnt ja auch noch eins der Segel zu brennen. Die Kilpa schnappen sich alles, was bei drei nicht auf dem Mast ist.
Ich hatte sehr Fluch der Karibik-Vibes übrigens. Weiß gar nicht warum.
Teil des Schiffes, Teil der Crew. Ich hatte das vorhin schon mal. Ja. Wo war ich jetzt?
Nach müde kommt blöd, oder wie war das?
Einer der Kilper greift auch Miriamel an. Kadra versucht, ihr zu helfen, aber bei einem Wesen, das Kiemen hat, zu versuchen, es mit einer Kette zu erdrosseln, bringt das auch nicht viel. Vor allen Dingen, wenn man nicht die Kiemen erwischt.
Genau, das fand ich eine sehr... dieser Gedanke, den Ted, also dass Ted darauf gekommen ist, zu beschreiben, dass man Wesen mit Team nicht so erdrosseln kann, wie Katrach es versucht, war sehr.
Im Prinzip ist die Idee ja gar nicht schlecht gewesen. Ne? Es wäre ja genau, mit jedem. Genau.
Mit jedem anderen, mit jedem atmenden oder durch Lungen atmenden Wesen wäre es hätte geklappt, aber da dann nicht. Aber jetzt hat es sich ja gelohnt, dass Miriamel noch den Dolch von Aspides dabei hat. Sie schafft es dann ja doch, sich von dem Käfer zu befreien und ihn zu erstechen.
Und ich glaube trotz allem, das wäre auch was anderes, wenn du jemanden im Schlaf erstechen willst, als wenn du dich jetzt hier, wenn es um dein Leben geht, gegen den Kilper verteidigst. Also mal ganz abgesehen davon, dass diese Wesen ja trotz allem so gruselig aussehen, dass du halt dann nochmal vielleicht auch ein bisschen mehr Abstand zu denen hast.
Miriamel merkt aber selber auch, dass sie dieses ganze Grauen und diese Schrecken, die da auf dem Schiff sich abspielen, deutlich abgebrühter betrachtet, als sie das noch vor einem Jahr hätte. Ne? Sie ist da auch schon abgehärtet, / abgestumpft, was das angeht, weil sie ja auch schon einiges erlebt hat. Das hat ja schon angefangen mit dem Angriff der Hunde auf sie und Lelet, den Hunenangriff und das alles. Also es ist schon, ja.
Sie will auf jeden Fall eigentlich auch noch gern Itai mitnehmen. Deswegen, sie bereiten dieses Landungsboot so weit wie möglich vor. Aber sie schaut noch mal zu gern Itai. Aber gern Itai weigert sich, mit ihnen mitzukommen. Weil sie ja in ihren Augen auch ein Verbrechen begangen hat. Ich meine, klar, die hat uns jetzt über Kapitel hinweg erzählt, dass dass ihr höchstes Gut oder dass ihre eigentliche Aufgabe ist, immer das Schiff zu schützen und die Besatzung zu schützen. Und genau das hat sie ja jetzt nicht mehr gemacht. Und im Gegenteil, sie hat ja die Kilper auf die Besatzung losgelassen.
Wir erfahren ja nicht, was sie dann im Anschluss noch macht. Da ist halt auch wirklich die Frage, ob sie denn dann, wenn sie gesehen hat, dass Miriamel und Katrach die Flucht gelungen ist, ob sie dann wieder anfängt, die Kilper wieder runterzusingen. Wobei die Kilper auch größtenteils sowieso schon wieder verschwunden sind. Die haben sich nämlich mit ihrer Beute über Bord wieder ins Meer gemacht, ne?
Das Grab im Meer. Damit hätten wir auch gleich noch den Kapiteltitel abgefrühstückt.
Ja.
Weil, nein, ich sehe den bei Megwin und bei Tiamat nicht, aber da definitiv.
Und das ist ja schon die Haupthandlung in diesem Kapitel jetzt, ne?
Ja. Aber ihr Grab im Meer haben definitiv einige der Matrosen gefunden. Und der arme Page Turis.
Ach ja, und den ist nun nicht so traurig.
Ja, komm, der kann auch nichts für.
Ja, gut, okay.
Die hübsche Eadne-Wolke hatte sich in ein Höllenschiff verwandelt. Etwas, das des Teufels Bootsbauer hätte ersinnen können, um Sünder auf dem Meer der Verdammnis zu quälen. Also so viel zu dem Thema, ist gruselig.
Überlebt Aspides das?
Das sind wir doch gar nicht. Wir müssen doch erstmal erzählen, was mit Aspides jetzt noch passiert.
Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung.
Alles gut. Turis ist tot, ja.
Das habe ich jetzt quasi übersprungen, Entschuldigung.
Aspides versucht, ja, Katrach und Miriamel aufzuhalten. Und da denke ich mir, ja, das ist mein Mädchen, dieses, ich möchte lieber sterben, als noch einmal von euch anfassen zu lassen. So will ich Miriamel haben. So mag ich sie wieder.
Nun ja, wir werden uns demnächst nochmal drüber unterhalten, ob du Miriamel magst oder nicht.
Wir brauchen dann den nächsten Gast, bitte jemanden, der Miriamel verteidigt.
Marius, das wird schwierig.
Marius, wie schaut's aus?
kommt auf, okay. Ich muss jetzt das Kapitel lesen. Ich fand's dann auch schön, also ein schönes Kapitelende, dass dann Miriamel mit dem Bruder, was dann Itai ihr immer gesagt hat, dass sie das behalten soll oder mitnehmen soll, meine ich, dass das dann der Gegenstand ist, mit dem sie Aspides ja, umlegt, ihn jetzt nicht direkt tötet, aber ihn zumindest so weit verletzt, dass sie mit Katra fliehen kann.
Und nein, ich glaube nicht, dass er tot ist. Ich glaube, der hat das ganze Ding überlebt. Ist vielleicht ein bisschen seiner überirdischen Schönheit verlustig gegangen, aber holt ihn vielleicht mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, weil allein das, was Katrach gesagt hat, so, jetzt brauchst du einen neuen Köder für deine Weiberfalle. Also er war da anscheinend auch ein bisschen angepisst. Doch, der hat es überlebt. Wir werden ihn wiedersehen und es wird nicht angenehm werden, weil ich glaube, dass Rachegedanken hat Miriamel gegenüber. Weil sie ja auch noch diejenige war, die ihm das Ruder übergezogen hat und wahrscheinlich seine Schönheit genommen hat. Das ist so meine Theorie. Gut, die beiden springen über Bord Kadrach schafft es wieder warten mit den ganzen Ketten in das Landungsboot, Gott sei Dank. Ich habe mir da echt Sorgen gemacht. Wie gesagt, der Mann kann kaum schwimmen, wenn überhaupt. Und dann noch mit den ganzen Ketten. Und im Sturm fand ich ambitioniert. Aber
er hatte ja das Ruder in der Hand. Vielleicht ein bisschen Auftrieb.
Holz gegen Eisenketten.
Aber gut. Ja, die Frage ist wirklich, was das für Eisenketten sind und wie stabil die sind. Ne? Und
ja,
wenn ich das richtig verstanden habe, hat Miriamel die Fußketten ja komplett gelöst und er hat nur noch die eine um den Arm. Weil sie es nicht mehr geschafft hat, beide vom Arm zu lösen, sodass er halt nur noch, ja, aber...
Nee, ich hatte das eigentlich tatsächlich so verstanden, dass sie nur die Verbindungen gelöst hat, aber egal. Kadrach ist im Boot. Die beiden sind im Boot. Gut.
So.
Gut, in Anführungszeichen, mitten im Sturm. Aber ja, viel Ende.
Wir haben Hoffnung. Einverstanden?
Eine winzige Flamme, ein sterbender Stern. Okay, das war die Ätna-Wolke, die gerade in Flammen aufgeht, aber gut. Wir haben Hoffnung. Wir haben Hoffnung für Miriamel und Kadrach. Hauptsache Kadrach ist mit dem Boot, weil ich mag ihn mittlerweile schon irgendwie gern. Über den habe ich anfangs auch mehr geflucht.
Der war am Anfang auch noch eindimensionaler. Er kriegt auch deutlich mehr Tiefe. Ich meine, ist klar, wenn du die Geschichte dahinter kennst, wie das angefangen hat und wieso und weshalb und warum und ne, alles ganz logisch. Aber am Anfang war er ja erstmal nur so eine Nebenfigur und dass er sich zu einem sehr wichtigen Charakter entwickelt, war ja für alle nicht absehbar.
Inklusive dem Autor.
Inklusive des Autors, genau. Ihr Lieben, 2,5 Stunden?
Ja. Knapp, ja.
Halleluja.
Da würden auch nach dem Kürzen noch 2 Stunden übrig bleiben. Mhm. So viel Stille gab es nicht.
Das macht aber nichts. Das ist doch mal in Ordnung. Ich fand es sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal neue Blickwinkel zu sehen, andere Meinungen zu hören und die eigene, die ja vielleicht ein bisschen eingefahren ist, auch mal zu hinterfragen. Es war sehr schön, Sabrina beim Denken zuzugucken.
Das ja, machst du regelmäßig.
Das jetzt auch mal live erlebt zu haben.
Ja, das, ne, es ist schon, es ist ein Erlebnis, finde ich. Wenn einer von euch da draußen das auch erleben möchte, meldet euch bei uns, wenn ihr Zeit und Lust habt. Ihr müsst auch definitiv kein Wiederleser sein. Ihr dürft auch Erstleser sein. Ich unterhalte mich auch mit 2 Erstlesern. Gar kein Ding. Marius, wir kommen vielleicht nochmal auf dich zurück, wenn sich das nochmal termintechnisch ergibt. Ich fand's
und wenn du Lust hast.
Und wenn du Lust
hast. Sehr gerne. Hast, genau. Also, war mir halt auch eine große Ehre oder große Freude. Also,
ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, Sabrina auch, oder?
Ja, definitiv. Ja, gut. Das ist mal, wie gesagt, andere Sichtweise. Es ist mal frischer Wind hier drin.
Ja, genau. Wollen wir noch absingen oder kneifen wir uns das heute?
Also sagen wir es mal so, nachdem, machen wir es mal der Vollständigkeit halber, weil wenn jemand noch mit uns im Podcast sprechen möchte, dann brauchen wir das über die entsprechenden Anmeldungen über zget.podcast@gmail.com. Sonst auch sind Nachrichten über Facebook, Instagram und auch vor allen Dingen auf dem Discord-Server immer gern gesehen. Außerdem freuen wir uns über Bewertungen, am besten 5 Sterne, also die würden mir am besten gefallen. Und auch über schriftliche Bewertungen freuen wir uns jederzeit. Und der Discord-Server ist sowieso der Place to be, weil da können wir alle miteinander wunderbar rumdiskutieren und Theorien spinnen, wie es nur geht.
Ja, Marius, herzlichen Dank. Es war mir ein Fest.
Ja, ich genau, wie gesagt, ich fand es auch sehr schön. An alle Hörer und Hörerinnen, macht das mal. Ich würde auch gerne mal eine Folge hören. Ja, einfach mal mitzukriegen. Ein schöner Blick hinter den Kulissen zu kriegen. Aber auch, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn andere die Chance wahrnehmen und ich dann auch noch mehr Blickwinkel bei euch im Podcast höre. Also, aber dazu muss ich ja sagen, ich höre euch natürlich auch sehr gern. Also das, ja, ist eigentlich, sollte eigentlich klar sein, aber offensichtlich.
Gutes Stichwort übrigens, wir haben auf dem Discord noch einen Shoutout. Baro hat sich nämlich gemeldet und hat gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mann, eine Frau ist, aber hat gesagt, dass abends im Moment noch halb müde selbst gelesen wird, aber dann beim Pendeln zur Arbeit wird dann noch der Podcast gehört und dass dann da auch nochmal so ganz viele Verknüpfungen gemacht werden, weil es wohl anscheinend vielen Lesenden wirklich so geht wie mir oder auch Marius, als wir das erste Mal das gelesen haben, dass man da gar nicht, auf manche Sachen gar nicht so zuschlägt, dass man das gar nicht wahrnimmt, sondern das nur so überliest und gar nicht bemerkt, wie wichtig manche Einzelheiten sein können. So, Schlusswort an Sabrina. Ich sag schon mal tschüss. Bis in 14 Tagen.
Wir haben was vergessen. Wir lesen nur ein Kapitel. Wir lesen nur ein Kapitel. Also jetzt mussten sie alle bis zum Schluss aufpassen. Wir lesen nur ein Kapitel, weil gewisse Teile des Podcasts, also der Stammcast, sich wo sonst wohin verzieht und Urlaub macht. Also Kaya und ich gemeinsam.
Einen schönen mehr Urlaub. Zeit als ein
Kapitel. Ja, Urlaub. Wir machen Mädelswochenende. Also Sabrina und ich und noch zwei weitere Freundinnen.
Also ein schönes nur ein Kapitel lesen.
Vielen Dank. Jetzt müssen wir alle nochmal tschüss sagen. Tschüss.
Tschüss.
Bis bald.
Sabrina, weißt du denn, wen, was Megwin in ihrer Vision sieht? Beziehungsweise, also Megwin war 3 Tage in Trance, so wie ich das gelesen habe, oder wie ich das also verstanden habe.
Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit dem Abschnitt an, weil dann kann ich dir die Frage ganz ausführlich beantworten. Ja. Ich weiß, ich habe nämlich ziemlich genau eine Ahnung oder Gewissheit, was sie da alles gesehen hat.
Ich gebe mal den Staffelstab an euch weiter. Ich höre mal zu. solange wie ich die Klappe halten kann. Also nicht lange wahrscheinlich.
Ja, nee, genau.
Ich hole mir mal zwischendurch was zu trinken. Ihr könnt schon mal loslegen, ne?
Verpasst ihr
das? Oder sollen wir dann würde ich mir, glaube ich, auch gerade eine Pause holen oder eine Wasser trinken holen.